Harry, kannst du mal kurz hier gucken?
Was ist denn Sally?
Komm mal her.
Ja, ja.
Was hältst du da? Wie findest du, steht mir das?
Sally, wir haben dich so, wir müssen hier raus. Komm,
ja, das steht hier ganz, Harry, ganz Hasenpfötchen. Du musst aber ins Mikrofon sprechen, Harry.
Das steht hier ganz toll, Hasenpfötchen. Hier, schau mal, was ich noch im Schrank gefunden habe. Ein Fabergé-Ei. Wollen wir das vielleicht mitnehmen? Das können wir verticken beim Juwelier. Dann können wir uns vielleicht
das ist eine gute Idee. Komm, pack's ein. Pack's ein. Wirf mal her.
Ja, hier.
Oh, Bucky. Schade. Naja, gut. Dann nehmen wir eben hier diesen Kronleuchter. Kommst du, kannst du, mach mal Räuberleiter.
Okay, hopp. Kommst du ran?
Ja, warte mal.
Sally.
Gleich hab ich's.
Komm. Schnell.
Ich hab hier, der Kronleuchter.
Was brauchen wir noch? Was ist wichtig, wenn man weg will aus dem Schloss? Wenn man quasi sich emanzipieren
also,
will?
Ich finde,
sowas noch nie
Harry,
gemacht, mich emanzipieren.
Ja, also wollen wir noch mal in die Küche gehen? Oh, Scheiße.
Ja, was ist denn hier
los? Oh, da kommt deine Oma.
Ja, was macht ihr beiden denn da? Ja,
wimmelt die mal ab, bitte, Harry.
Was habt ihr denn vor? Oma Elisabeth. Hallo, wir haben nichts vor.
Nee, wir haben
gar nichts.
Wir haben nichts vor, wir sind nur frisch verliebt.
Ja. Sally, ach, deshalb werdet ihr so rot.
Ja, Sie können ja auch jetzt gerne wieder weitergehen in Ihr Bett.
Ja, du hast doch bestimmt noch irgendwelche Aktionen, du hast doch immer irgendwelche Aufmärsche zu tun.
Moment mal, können Sie mir die Krone mal kurz, ich möchte mir mal kurz angucken. Kann ich immer?
Ja, guck mal hier.
Dankeschön.
Ja.
Harry hier. Wir gehen jetzt.
Ja. Wir machen.
Warum denn so abrupt?
Wir machen einen Spaziergang im Schloss, im Lustgarten wollten wir.
Ja.
Weißt du noch, Oma, wie ich das früher immer gemacht habe?
Hier, kannst du mal den Seesack nehmen und ich nehme den Rucksack dann.
Und
hier den Bollerwagen.
Ja. Tschüss, Oma.
Ja, Moment, Kinder.
Nee, tschüss.
Nur noch kurz, setzt euch noch mal hier.
Nee, also,
kommt mal zu mir.
Nee.
Kommt mal zu eurer alten Oma.
Jetzt kommt bestimmt wieder das mit dem Tee und so. Tee und Kekse.
Mein rechter und mein
Auge. Der alte Oma setzt sich hin. Jetzt erzählt sie mir wieder von ihrer Intronisierung.
Oma, kommt in meine Arme und.
Also setzt du dich mal da drüben hin.
Mal gut zu. Ich habe was Schönes für euch hier im Radio.
Und ach, komm.
Zettel. Doch. Oh, eine Wundertüte ist da heute im Programm.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut. Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Zu Radio Z.
Zu Radio Z.
Eisenbart und Meisendraht.
Eisenbart und Meisendraht.
Heißt die Sendung.
Heißt unsere Sendung, Herr Eisenbart.
Heißt unsere Sendung heißt Eisenbart und Meisendraht, Frau Meisendraht.
Richtig. Es fühlt sich ja auch ganz komisch an, mal wieder im Studio ohne Fremdeinwirkung zu sein. Nach so vielen Sendungen, wenn Sie unsere Podcast-Füße abonniert haben. Ist mein Mikrofon falsch, weil Sie so gucken auf Ihre Gerätschaften?
Nee, ich muss noch ein bisschen gucken, dass das alles richtig eingestellt ist.
Sprechen?
Da war vorhin jemand anderes dran.
Ja, Herrschaftszeiten Malefiz, sage ich da immer.
Sagen Sie immer.
Ja, sage ich immer.
Sie haben immer so alte Sprüche auf Lager.
Ich sammle ja. Ich habe Grimms Wörterbuch der sagenumwobenen Wörter
Grimms,
zu Hause.
Grimms.
Ja, die Grimms, das Grimmsche Wörterbuch.
Grimmsche, die Grimms-Märchen.
Ja, das waren zwei.
Jakob
oder?
Grimms-Märchen und...
Irmgard
Grimms Märchen, das waren zwei eineiige Zwillinge waren das.
Ja.
Und die haben ein Wörterbuch geschrieben und das waren ganz große Schweine. Das haben sie wieder nicht mitbekommen.
Naja, ja, nein.
Informationen und Interessantes aus der Welt der Literatur gibt's wie immer heute am vierten Sonntag im Monat 16 Uhr auf 95,8 oder im Popcast.
Richtig, im Topfwurf finden sie es auch.
Ja.
Wir haben heute
ein ganz tolles Thema.
Wir haben heute ein tolles Thema, nämlich
keins.
Wir werden heute überrascht.
Wir haben nach der letzten Sendung, wo mir ein kleines Missgeschick.
Ja, mit ihren tollen, ja, das haben sie schön gemacht. Das kann man ruhig nochmal sagen. Da hat sich der Fehlerteufel aber dreifach eingeschlichen.
Das tut mir leid, da haben sie sich so gefreut
auf
die
so
Weihnachtssendung.
Genau, und deswegen habe ich gesagt.
Und was ist dann passiert, Frau Meisendraht? Wollen Sie es
dann
nochmal
ist passiert,
für die nicht aufgepasst haben?
Ich habe mich vorbereitet, Weihnachten, ich habe die schönsten Weihnachtslieder
der
Nordhalbkugel herausgesucht, nicht wahr? Die haben wir alle dann, hätten wir alle singen können und hätten besinnliche Feiertage gehabt.
Hätte.
Und hätten unsere ZuhörerInnen schön in die Festtage hinein.
Das wäre aber auch langweilig geworden, schnell.
Und weil sie wieder nicht aufgepasst haben und ihren Ordner verwechselt, haben wir dann eine tolle Ostersendung gemacht.
Das war eine tolle Sendung.
Ja.
Muss ich wirklich sagen, mit der Karin Raab-Hansel,
ja,
die so schön singt.
Ja, es war eine Katastrophe und deswegen habe ich gesagt, das passiert
Katastrophe heißt es. Von Katastrephein. Von zurückwerfen.
Jetzt sind Sie mal still.
Ich habe ja Griechisch studiert.
Ne? Ich möchte unseren Gast vorstellen.
Aber viel studiert.
Ja, es ist der...
Es ist der Professor Eisenbart.
Nein, Herr Eisenbart.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute eingeladen worden bin.
Eisenbart!
Vom Präsident von Radio Z hierher zu kommen. Und wollen Sie ein Stück Kuchen vielleicht?
Wir haben unseren... ich habe gekramt, weil ich habe dann, nachdem diese Katastrophe... Und ja, ich sag Katastrophe!
Sie haben das...
Nachdem die Katastrophe geschehen ist, hier zu Weihnachten, bin ich in mich gegangen, bin in die Keller von Radio Z gestiegen, nicht wahr?
Ja, wirklich.
Weil immer, wenn etwas schief läuft in meinem Leben, dann neige ich zum Kontemplieren.
Ja.
Nicht wahr? Und dann kontempliere ich hinunter in den Radio Z-Keller, in die Archivgänge... Und nehme mir ein schönes Buch zur Hand.
Welches Buch?
Ich bin dann hingegangen zur Theke.
Was lesen Sie momentan so?
Ich bin dann hingegangen. Warum wollen? Das ist eine intime Frage.
Entschuldigung.
Bin hingegangen.
Ja, wir haben einen Gast.
An die Theke. Ach so. Und da saß dann unser Gast quasi schon da und hat mich beraten mit den Buchvorschlägen. Es ist Heiner Felix Wünschnix.
Aha.
Er ist Doktor gewesen, bis man ihn
Guten
dann...
Abend. Nein, da muss ich Sie... Tut mir leid, Frau Meisendraht. Ich bin ein großer Bewunderer, aber da muss ich Sie gleich korrigieren. Ich höre nur noch auf den Namen Doktok.
Das freut mich, dass Sie da sind.
Also dieser Mann ist auf jeden Fall ein Urgestein von Radio Z. Er sitzt da schon seit den 70er Jahren sitzt der
Toll.
Da unten im Keller.
So, dann gab es ja noch gar
nicht.
Da gab es noch gar kein
verwaltet
Radio Z.
Unsere, richtig, und verwaltet unsere Archive. Ich habe ihn gebeten, damit diese Sendung dieses Mal flutscht, sage ich mal, dass er uns ein paar Texte vorbereitet und wir uns quasi zurücklehnen können und dann abdriften können in Texte und uns auch mal einlassen können darauf. So wie als wenn wir ZuhörerInnen wären, nicht wahr?
Ja.
Ja, richtig. Und vielleicht fangen wir gleich an, damit wir hineindriften können. Wäre das was?
Ja.
Das halte ich für eine ausgezeichnete Idee.
Doktok, fahren Sie doch bitte mal Ihren ersten Text und wir können uns dann darüber unterhalten vielleicht.
Ja, Frau Meisendraht, fassen Sie hier nur kurz mal rein.
Oh, eine Tombola?
Ja, ruhig ein bisschen tiefer, keine falsche Scheu.
Okay, und da soll ich... Ich habe jetzt einen Text gezogen... Da ist ein Koordinaten sind da drauf.
Ja.
Viertens, Theo, okay, 4,10.
Theo, okay. Okay, ich fahr mal dieses... Wir wissen wirklich nicht, was kommt.
Nein.
Überraschung. Eine Überraschung. Ja, mal wieder eine Überraschung wäre nicht schlecht. Eine echte Überraschung. Nicht etwas, das man längst geahnt hat, das auch jeder andere schon längst weiß und daher alle langweilt. Zum Beispiel, wenn man in ein anderes Land reist, wo dann im Prinzip alles genauso ist wie bei uns. In eine Stadt, in der zwar eine andere Sprache gesprochen wird und die Autos andersfarbige Kennzeichen haben, aber all dies keine wirkliche Überraschung ist. Und man irgendwie von den Einheimischen erfährt, dass das Café da oder dort gar kein Café ist, sondern eine Geldwäscherei. Und dass die rauchenden Männer mit den schwarz-grau gesprenkelten 3-Stunden-Bärten gar keine kaffeesüchtigen Jobsuchenden sind, sondern ordentliche Geldwäscher, die sich nur eine kurze Pause von ihrer harten Arbeit gönnen. Das wäre keine Überraschung. Problem, je mehr ich weiß, desto weniger überrascht mich. Einerseits. Andererseits dann doch wieder. Nämlich, was andere nicht wissen. Das ist oft überraschend. Zum Beispiel, dass die Polizei in dem anderen Land anscheinend nicht weiß, dass das Café da oder dort gar kein Café ist, sondern eine Geldwäscherei. Obwohl die das doch sehen müssten, die Damen und Herren in ihren Polizeiautos von BMW, die alle 2 oder 3 Jahre die Straße entlang fahren und hupen, falls jemand frische Kartoffeln kaufen möchte. Halt, nein. Das wäre zwar voll überraschend, aber hupen ist des Bauers Art, wenn man das so sagen möchte. Möchte ich auch. Wobei, eigentlich hupt der Traktor. Man könnte sagen, das Hupen ist des Traktors Lust. Und jedes Mal, wenn ich's höre, denke ich an mein eigenes kleines Kartoffelbeet zu Hause. Womit ich meine, im Garten, nicht auf dem Balkon oder im Schlafzimmer oder wo. Was ja generell auch denkbar wäre, jedoch nur mitteloriginell. Ich bin froh, dass ich nicht die größten Kartoffeln habe. Das würde manche Leute nämlich überraschen. Manche auch nicht. Konkret diejenigen, die eh schon alles vorher gewusst haben wollen, die nicht. Aber was weiß ich schon. Nein, die Polizei hupt nicht. Die fahren auch nicht nur alle 2, 3 oder 4 Jahre durch. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung. Ich denke, sie sind voll und ganz damit beschäftigt, im Kaffeeladen, der ein echter Kaffeeladen ist, die Fairtrade-Aufkleber zu überprüfen, damit er nicht irgendwo unfair damit umgegangen wurde. Also in dem Sinne, dass der oder die unfaire Barista mir weismacht, ich zahlte einen fairen Preis, was aber nicht stimmt. Dafür müsste ich schon in den Unfair-Laden gehen, den es überraschenderweise seit kurzem im Bottrop gibt. Nicht, natürlich, war nur Spaß. Die Frage allerdings, ob es immer der schlaueste Kaffeefarmer ist, der die aromatischsten Bohnen erntet, ist ernst. Kennt sich da jemand aus? Nein? Na, dann besser keine weiteren Vermutungen entwickeln, sonst gibt das noch eine böse Überraschung am Ende, die selbstverständlich niemand anderes als ich erwartet haben würde. Aber ich bleibe dabei. Echte Überraschungen sind selten geworden. Wenn man mal so richtig überrascht werden möchte, muss man sich selbst überraschen. Der Mensch ist von Natur aus ein begabter Lügner und die höchste Vollendung in dieser Kunst erreicht, wer sich selbst so belügen kann, dass er es glaubt. Zum Beispiel, dass jetzt der Moment gekommen ist, in dem ich meinen eigenen Text nicht mehr glaube. Irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da faul dran. Das hatte ich zwar ebenfalls längst erwartet, aber nun ist es an der Zeit, das einzugestehen. Deswegen bitte mal alle herhören, Kommando zurück, dieser Text ist ungültig. Er hat nie stattgefunden. Niemand hatte vor, eine Überraschung zu errichten. Hören Sie aber gerne in Richtung vorne weiter, so als ob zuvor nichts gewesen wäre. Vielleicht wartet da ja tatsächlich eine Surprise auf Sie.
Theobald Fuchs war das.
Wunderschön.
Toll.
Er tunkt seinen schmierigen Finger direkt hinein in das Senfglas unserer thematischen Themen, nämlich er hat sich Gedanken gemacht zum Thema Überraschung, nicht
ja,
wahr?
Aber wollen Sie mit dieser Analogie behaupten, der Herr Fuchs hätte Wurstfinger?
Nein, ich wollte...
Wenn der mit den Fingern ins...
Herr Eisenbart, was war denn Ihre letzte Überraschung? Wo waren Sie das letzte Mal richtig überrascht im Leben?
Auf jeden Fall, was mich sehr überrascht hat, war der letzte Text zum Beispiel, weil den habe ich noch gar nie gehört.
Okay, also das Element des Zufalls in der Literatur, da fällt mir gerade was ein. Wollen wir nicht vielleicht mal über die Beat Culture. Wenn man quasi Texte zerschneidet, nicht wahr?
Ja.
In so einer Schneidabtechnik.
Ja.
Und dann neu zusammensetzt und dann ein ganz neues Textchen hinaus
posaunt. Sie meinen Dekonstruktivismus.
Das kann natürlich sein,
dass wo man guckt, was ist das, was sind da für Buchstaben drin.
Ja, genau.
Und dann macht man die auseinander und sortiert die dann.
Das kann, aber es kann ja auch sein, dass Sie, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn Sie...
Wissen Sie, was die beliebtesten Buchstaben in der deutschen Sprache sind?
Ja, das weiß ich.
Da müssen Sie den Herrn Doktor fragen. Herr Doktor,
ja, richtig, Sie zählen ja
Buchstaben. Sie wissen das, oder?
Sie sortieren ja den ganzen Tag Buchstaben, nicht wahr? Also in dem Archiv. Welche Buchstaben kommen Ihnen denn am häufigsten unter?
Verstehe. Also Ä ist ein sehr beliebter Buchstabe.
Ä ist der, richtig...
Das hört sich ein bisschen erfunden an, Frau Meisendraht.
Es ist eine Wundertüte, was wir Ihnen heute präsentieren.
Ich glaube, wir geraten jetzt in die Pseudowissenschaften ab.
William S. Burroughs haben wir jetzt schon gesprochen mit seiner Kut-Up-Technik.
Ja, also ausführlich haben wir über William Burroughs geredet.
Der hat uns das quasi in die Wiege gelegt. Und jetzt werden wir noch einen Text hören. Ja. Sie merken, es ist alles ein bisschen durcheinander. Es ist alles eine lustige...
Vielleicht diesmal der Herr Professor Dr. Hartmut Kevin Eisenbart.
Sie sollen doch meinen zweiten Namen nicht aussprechen. Das ist mir sehr unangenehm. Der nächste Text ist von Sophia Süßmilch.
Apokalypse Reloaded 2. Als dann der große Krieg kam, waren sie wieder beleidigt und jammerten alle von den Scherben ihrer Biografie und wieso denn gerade jetzt, wo die Karriere so gut läuft und das... Nach mehr als 60 Jahren Frieden, da fragt man sich ja schon mal, was soll denn das? Nur die Anarchisten freuten sich, denn der Häuserkampf bekam frischen Wind. Einer mit Nadeln im Gesicht sprach sogar von einer ganz neuen Dimension. Und die ganzen Traurigen waren sehr erleichtert, denn sie dachten endlich nicht mehr ans Überleben.
Häuserkampf ist ja auch ein interessantes Thema.
Tolles Thema, das Frau Süßmilch da aus ihrem Hut herausgezogen hat.
Ja, gleichsam Leipzig.
Leipzig?
Das ist mal
das
Thema.
Da wurde, ich erzähle den Zuschauern, falls Sie es nicht mitbekommen, ich erzähle den Tathergang. Wir sind in Leipzig-Konnewitz, nicht wahr?
Wir sind jetzt in Nürnberg, aber wir machen eine kleine Reise, eine Traumreise.
Eine Traumreise.
Ihr rechtes Bein wird ganz schwer. Ihr linkes
Leipzig,
Bein.
Konnewitz, dem Stadtteil für die Coolen, nicht
Erzählen
wahr, für die
Sie
Linken.
Und
an Silvester entschließt sich die Polizei, nicht wahr? Da gehen wir jetzt mal auch feiern, weil...
Ja, Brot statt Böller haben die sich gedacht.
Sie haben sich gedacht, Brot statt Böller. Und dann haben
Wissen Sie eigentlich, wo die Brotstadt ist? Leipzig-Konnewitz ist die Brotstadt. Brot statt Böller. Und da sind die hingegangen, haben gedacht, die bekommen Brot
richtig
geschenkt.
Und dann kamen die Polizisten nichtsahnend an und dann haben diese, ich will nicht sagen Ratten.
Ratten werden wir heute wahrscheinlich auch noch drüber reden.
Diese Individuen haben sich dann entschlossen, einfach einen Einkaufswagen zu nehmen. Doch, so mit Anlauf, kennen Sie so einen Rambock, nicht wahr? Stellen
Rambo.
Sie sich das so vor, wenn Sie vom...
Film mit Sylvester Stallone.
Wenn Sie jetzt einen Schwung Einkaufswagen ineinander stapeln, nicht wahr? Also so 100 oder so auf einem Discounter Ihrer Wahl gehen Sie hin und nehmen Ihre Münze und nehmen Sie an die hintersten Einkaufswagen, also nicht da, wo man normalerweise hingeht, sondern... Und
da dann, muss man drüber klettern,
genau,
bis ganz
drüber
hinten.
Klettern, dann nehmen Sie den hintersten und dann haben Sie eine Wurst, nicht wahr, aus Einkaufswagen. Und diese Individuen haben diese Wurst genommen mit
so
Rollen
eine Ramme.
Und haben quasi in die Polizei rein, als ob man in den Discounter ihrer Wahl reinfahren wollen würde. Allerdings mit
das ist aber gemein.
Und dann wurde ein Polizist so schwer verletzt, dass sein Ohr so
nein
Ich weiß jetzt nicht genau, wie schwerfällig, ja. Aber der, das war auf jeden Fall geblutet.
Er hat ein rotes Ohr gehabt und hat gesagt, da gehe ich aber nicht mehr hin. Das soll mir eine Lehre sein.
Geht ja eigentlich noch weiter, dann kommen noch die Dino-Pflaster, aber wir haben, es war auf jeden Fall ein ganz großes Hallo in Leipzig-Konnewitz, wo ja eh schon, also da Sodom und Gomorra, sag ich mal, herrscht.
Genau.
Und da es ist schon unsere Pflicht, darüber zu berichten, würde ich sagen.
Nicht nur in Leipzig war es schön, oder nicht schön, auch in Krefeld hat man, das war eine traurige Geschichte mit den Äffchen.
Ja, stimmt.
Da sollen die Polizisten sich gar nicht so haben in Leipzig, weil es gibt auch Tiere, denen es nicht gut geht. Chico zum Beispiel, den haben wir schon fast vergessen, ja. Über den haben wir noch nie geredet.
Da spricht auch keiner drüber.
Keiner mehr drüber. Chico, wir vergessen dich nicht. Und das muss man mal sagen. So.
Jetzt bin ich ganz aufgeregt.
Ja, Sie sind ganz aufgeregt.
Die Ereignisse haben sich dann ja überschlagen. Wir sind ja quasi in einer Chronologie. Das Leben ist ja eine Wundertüte.
Ja.
Nicht wahr? Man greift rein und zieht zum Beispiel Reißnägel raus.
Ja.
Als Beispiel jetzt nur mal.
Ja.
Oder,
Oder was?
Ja, oder zum Beispiel...
Herr Doktor, sagen Sie doch mal was. Was könnte man so...
Mom hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Packung Pralinen.
Ja.
Man weiß vorher nicht, was drin ist oder so. Ich habe das nie recht verstanden, weil auf den Lidl-Pralinen, die wir zu Hause hatten, hat man außen immer gesehen, was drin ist.
So eine verschrumpelte Kirsche ist da nämlich drin. Nicht? Das Leben, ich könnte verzweifeln, ne? Mein Leben ist auch eine Pralinen-Schachtel voller Mosche-Dings, also vor diesen...
Wollen Sie uns jetzt von Ihren verschrumpelten Haushaltsprodukten erzählen? Auf jeden Fall. Was hat es für Auswirkungen gehabt mit den Affen?
Ja, die Affen
sind
in Panik verfallen.
Ja.
Haben sich in ein Boot gesetzt.
Ja.
Sind nach Australien geflogen.
Und dann?
Und dann hat ganz Australien angefangen zu brennen.
Weil die brennenden Affen sich in die Bäume reingesetzt haben.
Australien hat gebrannt, jetzt wird es überschwemmt gerade von Regen.
Ja.
Also es überschlägt sich.
Und
wissen Sie, was das Schlimme ist, was passieren kann, wenn Australien brennt?
Ja.
Eukalyptus-Bonbons.
Ja, mag ich sehr gerne.
So, die sind so ölhaltig,
ja.
Dass die explodieren, wenn sie in Flammen fangen.
Frau Meisendraht.
Weil das sind nämlich ätherische Öle.
Jetzt binden Sie mir aber einen Koala auf. Ich finde, wir sollten den Text hören.
Frau Meisendraht vielleicht?
So. Zehntens, Plesch, okay, 3,40.
Hans-Hermann Plesch hören wir jetzt.
Hans-Hermann Plesch aus dem Radio Z-Vorstand. Ein sehr guter und kluger Mann. Bitteschön.
Die Gebrüder Franzig hatten mit einer Erfindung, die sie als Honigschöns bioelektrischer Autoanzünder bezeichneten und sich wie geschnitten Brot verkaufte, ein Schweinegeld verdient. Die Erfindung, im Wesentlichen ein Kästchen mit fragwürdigem Inhalt, hätte eigentlich so gut wie jedem einfallen können, außer vielleicht mir, wegen meiner ausgeprägten Linksfüßigkeit. Viel konnte man sonst damit nicht anfangen, aber es reichte, besonders zu Anfang. Es sollen sich welche bei Anwendung krumm und scheckig gelacht haben, ich habe allerdings nichts davon mitbekommen. Mein Problem war vielmehr ein anderes. Mit dem vielen Geld, das die Gebrüder Franzig eingesackt hatten, kauften sie den Mäuseberg und störten meine Pläne empfindlich. Mit Arbogast hätten sie sich nie auf diese Weise angelegt, das war ich mir sicher. Das größere Problem allerdings war, dass sie gar nicht wussten, dass sie mir Probleme bereiteten. Sonst hätte ich aus meinem wasserdichten Keller herauskommen müssen. Das mit dem Keller hatte eine eigene Bewandtnis. Das bitte ich vorläufig zur Kenntnis zu nehmen. Es war auch mehr ein Souterrain, stark gefliest, zur Hälfte in... Das hat mit dem Mäuseberg aber nichts zu tun. Die Sache ist vielmehr eine andere. Honigschön bin eigentlich ich, zumindest im Traum, wo ich umschürzt und schutzbebrillt in einem hohen Raum stehe. Den anderen kannte ich da noch nicht, sicher aber war, dass ich gegen Abtretung meiner selbst ausgedachten Erfindung ein Grundstück erhalten sollte, besagten Mäuseberg nämlich. Dieser war nach Lage und Ansehen förmlich dazu prädestiniert, Ausgangspunkt einer von mir geplanten Forschungsexpedition zu werden. Das alles stand jeden Morgen vor dem Aufstehen so farbig vor mir, als wäre es ein gemaltes Bild. Dann setzte ich den linken Fuß auf den Boden und begann zu zweifeln. Auch der Mann im Spiegel, dessen ich wenig später gewohnheitsmäßig im Bad ansichtig wurde, war zweifelsfrei nicht honigschön. Honigschöns Bildporträt war in natürlichen Farben auf seine Erfindung aufgedruckt und ähnelte mir, auch unter Weglassung des Bartes, nur ungenügend. So verging Woche um Woche, wobei ich meine Zeit vorwiegend den geheimen Grabungsarbeiten widmete. Ich hatte meinen Plan keineswegs aufgegeben. Dann änderte sich alles schlagartig. Zwei Beamte suchten mich unter einem Vorwand in meiner Wohnung auf. Sie verhafteten mich wegen Beschädigung des Grundwassers, eine haltlose Anschuldigung. Wenig später, auf der Wache, wurde ich in den Keller geführt und wurde Zeuge eines unglaublichen Vorgangs. Zeitlich war er allerdings eher platzsparend. Anschließend bekam ich eine gediegene Schaufel mit einem glänzenden Blatt in die Hand gedrückt. Die Bodenplatten waren zur Seite geschafft worden und ich konnte sofort mit weiterer Grabungsarbeit beginnen. Danach feierten wir ein kleines Fest, bei dem wir lebhaft anstießen, später auch tanzten. Den Morgen danach bereute ich bitterlich, aber schon mittags war ich erneut guter Dinge. Das mit dem Berg ließ ich allerdings danach sein, zumal ich mit Schulze einen frohgemuten Partner für zündende Experimente gefunden hatte. Franzis setzten später noch honigschöns nanotherapeutischen Allesentferner in Umlauf und verbrannten damit eine Menge Geld. Der Mäuseberg verfiel in Folge und musste künstlich gestützt werden.
Hans-Hermann Plesch war das. Ja. Vielen Dank für diesen schönen Text. Können Sie uns darüber vielleicht etwas erzählen, lieber Herr Archivar?
Also diesen honigschönen Text hat der honigschönere Andreas Maria Lugauer vorgetragen.
Ja, das habe ich fast erkannt. Mit
seiner bezaubernden Stimme.
Ja, wirklich bezaubernd.
Honigkehle, nicht wahr?
Ja.
Es gibt ja auch ein Märchenfragment, nicht wahr?
Ja.
Von den Grimm.
Von den Grimms Märchen.
Kennen Sie das mit dem Honigschön?
Nein.
Das ist ein Mädchen, nicht wahr? Das ist schön. Da, so fängt es schon mal an. Und dann kommen die Bienen.
Ja.
Und machen sie voll Honig. Und dann sieht sie golden aus.
Ja.
Nicht wahr? Können Sie sich das vorstellen, bildlich?
Ja.
Also sie ist quasi honigschön und dann kommt der Jäger und bringt sie zum König und der sagt, die gehört mir, das ist alles Gold, nicht wahr? Also der hält ja quasi den Honig für Gold und die Leute, die sie dann in die Zelle führen sollen, kacken sich dann quasi jeweils ein Zeh ab und dann hört das Fragment auf.
Verstehe, aber es muss ein dummer König sein.
Wieso?
Na, weil der Honig für Gold hält.
Ja,
da müssen Sie mir doch beipflichten.
Das ist ein Märchen, Herr Eisenmann.
Oder Herr Doktor. Das ist doch.
Aber wie könnte dieses Märchen denn weitergehen? Es ist ja nur ein Fragment.
Ich weiß, wie es weitergeht.
Wie geht's denn weiter?
Und zwar dieser dumme König. Der dumme König, der hat einen Hofstaat. Mhm. Und der Hofstaat denkt sich schon die ganze Zeit, was für ein dummer König. Warum haben wir ihn nur zum König Und dann kommen die Demokraten und machen ein Impeachment. Aber weil er macht dann den Honig ab und merkt dann, okay, aber die Liebe ist ja da.
Wo war hier Liebe im Spiel?
Ja, das Mädchen ist auch noch, also in die ist er auch noch verliebt.
Ach so, zusätzlich noch. Ist ja er auch ein Prinz vielleicht?
Vorher denkt er sich,
ist er König und Prinz in Personalunion gar? Und
ja.
Sie küsst dann den dummen König und dann wird er zu einem schönen Prinz.
Zu einem schlauen Prinz.
Ja, und dann wählen die Leute den schlauen Prinz und die
vielleicht.
Zehn werden dann, oder so.
Die vielleicht Prinz Damien aus dem Dschungelcamp ist es vielleicht, glaube ich, dass so das Märchen ging.
Wir gehen ja hinüber, nicht wahr?
Ja.
Wir haben ja eine Jahresgrenze überschritten.
Ja.
Wir kommen vom Schillerjahr.
Ja.
Und gehen hinüber ins Goethejahr. Und da wollte ich mal.
Ins Goethejahr.
Ins Beethovenjahr. Beethoven.
Hauptsache Italien.
Sehr gut. Ein sehr guter Einwand.
Einen schlagfertigen Archivar.
Herr Doktor,
vielleicht sollten Sie Ihre eigene Comedy-Show auf Radio.
Ich finde es sehr gut. Ich weiß, die Frau Meisendraht kann über sowas nicht lachen.
Ich muss gestehen, vor der Sendung habe ich im Internet recherchiert.
Ach so. Das Jahr der Ratte ist ja auch das Jahr.
Das Jahr der Ratte? Das Jahr von Beethoven? Beethoven, nicht wahr? Den kennen Sie? Das ist der, sag ich mal...
Das ist der Da-Da-Da-Da.
Richtig, der Dada-Künstler aus Bonn.
Ja.
Er ist ja taub geworden. Er hat wütende Briefe geschrieben sein Leben lang an Freunde.
Ja.
Mit so Kraftausdrücken drin.
Omasau. Oder so.
So ungefähr.
Klimasau.
Wussten Sie, ich habe so ein paar Spaßfakten ich habe eine tolle Internetseite entdeckt.
Ja. Sie sind ja ein bisschen, Sie gehören ja noch zum jungen Eisen.
Richtig.
Sie sind ja im Internet flott richtig, unterwegs. Richtig,
ich bin im Internet und ich habe mir alles auskopiert.
Bei MySpace.
Na, Goethe, Spaßfakten.
Mein VZ. Wie heißt es? Napster. Sie sind so ein richtiger Napster, Frau Meisendraht. So
wussten Sie zum Beispiel, dass Beethoven sein eigentliches Alter nicht kannte, weil sein Vater ihn
als... Der hat es ihm immer gesagt und er hat es nicht gehört. Kann das sein? Du bist 14 Jahre, Junge.
Sein Vater wohl...
Warum hat er es nicht gewusst? Der Vater, was ist mit Frau Meisendraht?
Sein Vater war ja... war ja so jemand, wie man heute, wenn man die Kinder zu so Tanzwettbewerben schickt, hat der Vater ihn so ans Klavier hingeschickt, nicht wahr? Kennen Sie das? Wenn der Vater...
Das war doch der Mozart.
Nein, andersrum.
Der Vater den so ja, gesagt hat...
Aber der Beethoven-Vater war auch nicht schlecht. Der hat ihn immer geschlagen, wenn er eine falsche Note gespielt hat.
Ah nein.
Und das hat er von kleinen Kindesbeinen auf gemacht und dann konnte er nur noch richtige Noten spielen. Beethoven konnte nur richtige Noten spielen.
Wirklich?
Und er war ein Meister der Improvisation, genau wie wir beide. Wussten Sie
ja,
das?
Ja, wie man das ja schon hört
und
an
noch
dieser
noch ein
meisterhaften Moderation.
Noch ein Funfakt aus dem Internet.
Lachen Sie nicht, Herr Doktor.
Ich habe nur gerade in den neuen Medien in meinem Internetsgerät habe ich gerade was Lustiges
gesehen. Ja, Sie simsen währenddessen ein bisschen.
Ich recherchiere. Ich bin zum ersten Mal in einem Podcast zu Gast. Habe ich geguckt, was ist denn ein Podcast? Und da habe ich lustige Sachen gefunden.
Ja, was denn?
Also
wir wollen alle mitlachen.
Na gut, dann werde ich das kurz... Ich wollte Ihr Gespräch nicht unterbrechen.
Nee, jetzt ist schon zu spät.
Na gut. Also wir hören einen Text von Fabienne Hurst. Und die schrieb auf der Seite Twitter: Zwei Frauen lernen sich kennen, verstehen sich gut, lachen viel. Cool. Zwei Typen lernen sich kennen, verstehen sich gut, lachen viel. Wir sind so witzig, wir brauchen unbedingt einen Podcast.
Das ist jetzt gemein, das ist ja, gegen uns ist, gerichtet.
Nein, das ist nicht gegen uns gerichtet. Lesen Sie nochmal den Tweet vor, bitte.
Genau, jetzt kommt es nämlich zur Exegese. Genau lesen.
Richtig,
ja.
Herr Eisenbart. Hören Sie mal
Herr zu. Professor Eisenbart.
Können Sie mir das nochmal ausdrucken?
Also, zwei Frauen lernen sich kennen, verstehen sich gut.
Wie Sie und Frau Hunke.
Lachen viel.
Zum Beispiel, ja.
Doppelpunkt, ja. Anführungszeichen, cool. Schlusszeichen, Punkt.
Cool ist die Frau Hunke auf jeden Fall.
Ja, die ist cool.
Ich finde sie auch cool.
Die hat,
kann auch ich soll gut. Ihnen frohes Neues wünschen von Frau Hunke.
Ach, haben Sie sie gesehen?
Ich habe sie gesehen,
Hunke? Ich habe sie letztens gehört im Radio, sie hat ein Interview gegeben.
Wirklich?
Ja, in einem Podcast. Erzählen Sie mal weiter.
Ja.
Gefüllter Absatz.
Ja.
Und dann, zwei Typen lernen sich kennen. Verstehen sich gut, lachen viel, Doppelpunkt.
Ja, wie wir zwei zum Beispiel. Also wir zwei Typen.
Sie meinen jetzt mich, Doc, der ich Brockrock mache?
Ja,
und,
richtig. Wir zwei verstehen uns gut, lachen viel.
Ja, das ist...
Doppelpunkt.
Dem würde ich gern zustimmen.
Anführungszeichen.
Und dann steht da...
Fragezeichen.
In kapitalen Lettern.
Ja.
Wir sind so witzig, wir brauchen unbedingt einen Podcast.
Herr Doktor, wollen wir zusammen einen Podcast machen vielleicht?
Das ist die Idee.
Das wäre doch mal eine Idee.
Also, Goethe war auch wie sein Vater, nämlich auch...
Beethoven, meinen Sie.
Beethoven war auch...
Sie kommen
auch
aus dem Goethe nicht...
Wie sein Vater ein...
Wollen Sie auch einen Podcast machen?
Hat viel getrunken.
Vielleicht. Hat viel...
Ja.
Das sind Ihre Informationen.
Goethes letzte Worte, wissen Sie, welche das waren?
Warte nur, Balde... ruhest du auch?
Nein, er hat gesagt...
Weil er hat nämlich, seine Familie war am Sterbebett und dann hat jemand gesagt, das hast du jetzt davon, von deiner Schreiberei. Jetzt stirbst du. Und dann hat er gesagt, warte nur.
Goethe war,
du Rotzlöffel.
Es war eine stürmische Nacht in Wien, nicht wahr?
In Wien.
In Wien. Es waren Freunde und Verwandte im Zimmer. Goethe so schon so, Beethoven. Ich verwechsel die beiden immer. Wegen der Frisur. Und jedenfalls...
Wegen der Frisur.
Ja, die haben graue Haare beide gehabt. Aber so. Jetzt lassen Sie mich doch mal. Also, Goethe so, ich sterbe, zum Beispiel. Und deine Familie so, nein. Und ganz Wien so, nein. Und dann kommt Trapsen, nicht wahr, die Treppe hoch.
Trapsen. Sein guter alter Freund.
Sein bester guter alter Freund.
Ja, und Hans Trapsen.
Hans Trapsen, der später seine... Naja, jedenfalls, der hat dabei eine Flasche Wein, die sich Goethe gewünscht hat, ein, was weiß ich, ein Lambrusco zum Beispiel.
Sie meinen Berlioz. Jetzt habe ich sie...
Er präsentiert Goethe diese Flasche und sagt, ja, das ist vom letzten Jahr.
Beethoven.
Und Beethoven sagt...
Lesen Sie doch ab, wenn Sie es nicht auswendig können. Ja,
und Beethoven sagt dann... Oh, schade, zu spät und stirbt dann.
Nein.
Doch, genau so war das. Das habe ich herausrecherchiert aus diesem Reddit. Und jetzt lassen Sie mich. Wir hören noch einen Text. Komm, ich ziehe noch eins.
Ziehen Sie noch einen Text.
Das war Goethes,
von Ihrem Goethe.
Goethes letzte...
Beethoven.
Zweitens, Anja, in Klammern, okay, 4,40.
Ich glaube, das ist Anja Gmeinwieser. Ist das richtig?
Das ist vollkommen korrekt.
München, Kabul oder in die Nähe. Abflug 9.16 Uhr, in Klammern morgen. Wir sitzen im Garten. In deinem Garten, ein gemieteter Garten. Um uns herum mäht eine Frau den Rasen, immer in großem Abstand zu unserer Decke, dennoch näher kommend. Irgendwann werden wir aufstehen müssen. Das ist die Vermieterin, schreist du. Wir betrachten die Vermieterin beim Mähen. Sie mäht sehr entschlossen, so von Körperhaltung her. Du schreist über das Rasenmähermähen hinweg. Die Vermieterin ist beim Bund. Morgen muss sie nach Afghanistan für 3 Monate. Deshalb mäht sie jetzt nochmal Rasen. Ich betrachte die Frau mit anderen Augen. Sie ist jetzt eine Frau, die heute den Rasen mäht und morgen nach Afghanistan fliegt. Weil sie morgen nach Afghanistan fliegt, damit sie morgen beruhigt fliegen kann nach Afghanistan. Ich stelle mir vor, was die Vermieterin vielleicht noch tut, heute am Tag vor dem Flug nach Afghanistan. Die Bundeswehr nimmt keine Linienflüge nach Kabul, denke ich. Die fliegen sicher direkt in den Hindukusch. Sicher ist da viel weniger Flugvorbereitung als bei Economy Class. Beispiel To-Do-Liste vor 3 Monate Afghanistan. Zum Beispiel Nachbarn Schlüssel geben, damit er die Yuka gießt. Zum Beispiel Nachbarn Pralinen schenken, damit er es gerne tut. Zum Beispiel alle offenen und oder verderblichen Lebensmittel checken. Zum Beispiel selbige aufessen, wegwerfen, verschenken. Zum Beispiel Handwerker beordern für das Mietshaus, dessen Rasen gerade gemäht wird. Zum Beispiel mit den Mietern streiten. Dürfen diese einen Kompost anlegen? Ja, nein, zu folgenden Bedingungen. Zum Beispiel ein Pferd im Stall besuchen, Abschied nehmen, den Leuten vom Stall Instruktionen und Geld weitergeben. Zum Beispiel ein letzter Ritt über die Felder. Zum Beispiel nochmal telefonieren. Falls ihre Eltern noch leben, auf jeden Fall telefonieren. Zum Beispiel einen guten Braten essen, Schweinebraten. Das gibt es sicher länger nicht ab jetzt. Zum Beispiel noch einmal mit einem Glas guten Wein auf dem Balkon stehen, ein letztes Mal, zum Beispiel Rosé. Zum Beispiel Haltung annehmen auf dem Balkon. Zum Beispiel Abendspaziergang. Zum Beispiel ein Plausch mit einer Nachbarin. Zum Beispiel duschen, Beine rasieren, eincremen, Zähne putzen. Zum Beispiel unruhig schlafen. Welches Gefühl hat deine Vermieterin für Afghanistan? Fühlt sie auch die Mische aus Banalität, Brachialität, Beklemmung oder fühlt sie einfach Alltag, der mir als Außenstehender plötzlich erst als möglicher Alltag in den Sinn kommt? Sie hat eine schöne Körperhaltung beim Mähen. Gibt es Gras in Afghanistan? Mäht da jemand Rasen bei der Bundeswehr? Oder ist alles wie auf Fernsehbildern ganz und gar graslos? Ist Rasenmähen ihr Zeichen für Zuhause sein? Ist Vermieterin sein ihre Freizeitidentität? Ich kenne diese Frau nicht. Ich versuche, diese Frau ein wenig zu hassen. Ich hasse sie aber nicht. Ich versuche, diese Frau ein wenig zu lieben. Natürlich liebe ich sie auch nicht. In 3 Monaten liegt ja über dem Rasen eine Schneedecke, oder? Schippt sie dann Schnee mit der gleichen Haltung, wie sie Rasen mäht? Hast du sie angesprochen auf Afghanistan? Hast du sie Fragen gefragt? Du sagst, was hätte sie tun sollen? Und schilderst eine Lebensgeschichte, die ganz kausal beim Bundeswehreinsatz in Afghanistan endet. Die Abzweigungen wären Harz- oder Regaleräume gewesen. Da könne man sich ebenso für Krieg entscheiden. Da verdiene man wenigstens. In der Logik mancher Leute, sagst du, schreist du, macht das sicher Sinn. Die Raseninsel, auf der wir sitzen, schrumpft. Das Getöse um uns wird lauter. Die Kreise, die die Vermieterin um uns herum zieht, werden enger. Sie beginnt schon, uns zu beäugen. Wir äugen zurück und sind natürlich still jetzt. Bei 1,5 Meter Abstand stehen wir auf und nehmen die Decke, damit der Tag weitergehen kann, damit sie morgen fliegen kann.
Anja Gmeinwieser war das. Ein gern gesehener Gast bei uns in der Sendung, denn sie schreibt sehr gut. Vielen Dank für diesen Text, Herr Doktor.
Nomen ist Omen. No. Sag ich. Nee, ist ja wurscht. Goethe.
Sie wollten jetzt mal ein bisschen Latein.
Ich wollte von Beethoven erzählen, nicht wahr?
Ja. Beethoven, haben Sie den Namen jetzt gelernt?
Ist jetzt tot, nicht wahr? Das
ja.
Ist, und wissen Sie, viele KünstlerInnen erreichen ja zu Lebzeiten nicht den Ruhm. Ich war aber bei Beethoven, war die halbe Innenstadtbevölkerung.
Wobei man sagt, alle Wege führen nach Ruhm. Sagt man ja. Ist ja der Volksmund, der das sagt. Und der muss es wissen.
Also, 20.000 Leute waren auf der Beerdigung vorhanden. Nicht wahr? Halb Wien war da.
Ja.
Und haben geguckt, was auf dem Grabstein steht. Und was steht drauf?
Was steht drauf, Frau Meisendraht?
Beethoven. So, jetzt reicht's aber auch mal mit dem Geniekult hier. Wir machen mal weiter. Vielleicht sollten wir gleich einen Text nachschieben, weil ich habe gesehen in der Lostombola diesen Zufallselement.
Ein neues Los für Herrn Professor Eisenbach.
Ja, danke, dass
ich hätte jetzt gedacht, da steht okay, Boomer.
Darüber sollten wir vielleicht auch mal reden. Über diesen schönen Trend, der sich da breit macht. Hier steht Matt.
Auch wieder von der Werbeagentur.
Das ist Matt Asperkowski, so, den wir jetzt
ach,
haben.
Ich dachte, ach, Matt.
Jung von Matt, wie der Beethoven mit Spitznamen auch hieß.
Sie erfinden immer irgendwelche Sachen, Frau Meisendraht. Das finde ich nicht.
Das habe ich aus Reddit.
Im Psychiater-Wartezimmer eine Art Stuhlkreis. Nur, dass die Stühle direkt an den Wänden stehen. Menschenbepackter Raum. Ich fühle mich beobachtet. Schweiß, Herzrasen, Zittern. Gedanken, was die Patienten über mich denken. Herr Meier wird aufgerufen. Herr Thomas wird aufgerufen. Ein neuer Patient kommt hinzu. Draußen die Sprechstunden helfen am Tippen und Telefonieren. Eine Patientin betritt den Raum. Und noch eine. Schreckliche Augen von überall auf mich gerichtet. Frau Mühlen wird aufgerufen. 2 weitere Patienten betreten den Raum. Circa 12 aufgerufener Patienten und 20 neuer Patienten später wird die Stimme in meinem Kopf kurz leiser. Herr Bakowski, tönt es durch den Lautsprecher. Der Arzt so gut gelaunt. Ich vermute, er kokst. Ich bekomme Beta-Blocker verschrieben. Der heiße Scheiß gegen soziale Ängste. Vielleicht. Eigentlich zur Senkung des Blutdrucks können sie auch entspannend wirken. Off-Label, also anders als auf dem Beipackzettel verschrieben, heißt das. Große Erleichterung, als ich die Tür der Praxis hinter mir schließe. Das ist der beste Moment. Das Beste an den Arztbesuchen. Nach dem größer und kleiner werdenden Stuhlkreis. Kurze Pause von dem Stress. Der nächste Stuhlkreis in der Straßenbahn. Ich fühle mich im Mittelpunkt, denke, dass jedem auffällt, wie ich schwitze, zittere und ich schaue auf den Boden. Selbsthilfegruppe, der finale Endboss der Stuhlkreise für heute. Ich gehe nicht hin. Lieber nach Hause. Vermeiden ist gut. Führt zwar zur Verschlechterung der Symptome, ist aber gut. Am Abendessenstisch fragt mich meine Oma, warum ich so wenig rede. Scheinwerferlicht auf mich. Der ganze Stuhlkreis wendet seine Augen auf mein schwitzendes Gesicht. Ich weiß nicht, sage ich kleinlaut. Und schon ist das Thema gegessen und meine Mutter kommt mit dem Nachtisch rein. Warum habe ich solche Angst vor Fremden? Wahrscheinlich habe ich nicht vergessen, dass ich einst von zwei solchen großgezogen worden bin. In meinem Zimmer schalte ich den Monitor an und gehe in den Chat. Entspannt auf meinem Stuhl, ohne Kreis, ohne Augen, die auf mich schauen. Ich bin der Boss, ich bin es, der den Chat lenkt. Kein Zittern, kein Schwitzen, sanft gleiten meine Finger über die Tastatur. Menschen sind gleichzeitig Freund und Feind. Hier bin ich jedoch pseudonym, hier kann ich sein. Zero Cool verlässt den Raum, Hexe verlässt den Raum, Wursthans betritt den Raum. Der Bot kickt und bannt Wursthans, weil er spammt. 7-Eleven verlässt den Raum. Evil Santa, Huckbert und Tiny sind AFK. Zeit herunterzufahren.
Ja, Matt S. Bekowski. Großartig wie immer. Vielen
Auch
Dank.
Auch ein gern gesehener Gast übrigens.
Ja, sehr gern.
Ich glaube, es ist Zeit für unseren Song um ganz.
Ist es schon soweit?
Wem die Stunde schlägt?
Wem schlägt denn die Stunde? Wir konnten uns heute gar nicht entscheiden.
Wir konnten uns nicht
so
entscheiden.
Viele so tolle, viel tote Leute. Wir haben uns aber entschieden, es geht um Jan Vedder. Es geht um Christopher Lee. Den Schauspieler von Saruman aus dem Star Trek. Aus.
Nein! Wir haben gesagt, Christopher Tolkien.
Genau.
Der Mann.
Der Saruman.
Nein, der hat gezeichnet die Karten von Mittelerde. Alle.
Und vom Großstadtrevier.
Er hat die Karten vom Großstadtrevier.
Richtig,
danke.
Weil wenn man beim Großstadtrevier, nicht wahr, wenn man da auf die lange, wie heißt das da, Straße, auf die langen Leine tritt, rechts abbiegt, dann ja. Kommt das Dunkelreich von Mordor. Wo die Orks Ringelreih tanzen mit Drachen und alle sind froh und sind verheiratet. Nicht wahr? Und darüber soll es gehen. Es ist viel passiert in den letzten Wochen und wir haben uns gedacht, Christopher Tolkien, dir muss man auch mal was singen. Nicht wahr? Auch von Beethoven eigentlich?
Ne, das habe ich mir selber ausgedacht.
Frau Meiser. Haben Sie mal die Klöppel da vielleicht?
Ja, ich habe die Klöppel. Wollen Sie gleichzeitig Flöte?
Ja, vielleicht
Flöte
machen wir das so in so einem Free Jazz.
Herr Doktor, Sie können auch mitspielen oder singen, wenn Ihnen ein Text einfällt. Mir fällt leider kein Text ein.
Meine Oma verkauft vegane Kondome. Meine Oma verkauft vegane Kondome.
aber nur für Nazis, die gegen Rassismus sind.
Finde ich gut. Finde ich einen guten Text.
Hat was, nicht wahr?
Sehr gut. Also dann gleich nochmal alle. Singen Sie auch in Ihre Flöte rein. Eins, zwei, drei.
Meine Oma verkauft vegane Kondome. Kondome, Kondome. Meine Oma verkauft vegane Kondome. Aber nur an Nazis, die gegen Rassismus sind.
Schön, schön. Fällt Ihnen vielleicht noch was ein, was die Oma macht?
Ja.
Eins, zwei, drei.
Meine Oma fährt mit dem Trecker vor den Reichstag, den Reichstag, den Reichstag. Meine Oma fährt mit dem Trecker vor den Reichstag. Meine Oma ist ne menschlich gesehen nicht ganz so glasklar.
Ja, das ist von der Metrik noch nicht so gut. Aber finde ich, gute Idee.
Aber eine gute Oma.
Es ist, ja, toll, die Oma mit dem Trecker, der hat natürlich nur Biodiesel getankt. Die ist einwandfrei, ist diese Frau.
Selbstverständlich. Eins, zwei, drei.
Meine Oma designt Taschen wie von Aldi, wie von Aldi, wie von Aldi. Meine Oma designt Taschen wie von Aldi. Meine Oma heißt Klaas Eidinger. Ist auch eine Idee. Wir arbeiten noch am Text, aber ich finde, wir haben schon ganz gute Ideen. Oder?
Ja, ich finde auch. Jetzt ist wieder Herr Doktor.
Okay. Herr Doktor, haben Sie noch eine gute Idee? Vielleicht was mit Aubacke, Rabattgutschein,
Solo, das Start-up. Haben wir eh immer, dann können Sie sich so lange noch was überlegen.
One more time.
Na ja, jetzt sind Sie dran.
So.
Und mir fällt nichts ein, aber ich habe ein Gedicht mir ausgedacht.
Oh, ein Gedicht.
Eins, zwei, drei.
Das ist ein Gedicht für Agne Kid Joe. Und es geht so. Sorry, Bela Farin Rott, mein neuer Gott heißt AKJ. Das war's schon.
Sehr schön. Das ist ja sehr schön. Ich finde, wir sind jetzt richtig im Flow, sagt man bei uns jungen Pieps.
Eisenbart.
Ja, ich habe mir
passend zur heutigen Sendung stecken Sie voller Überraschungen.
Ja, sicher.
Sind ja up to date.
Ja, wir haben.
Ich habe mir ein paar neue Wörter runtergeladen lassen von meinem Enkel, der immer am Puls der Zeit ist. Mein Enkel lädt Wörter runter vom Internet. Mein Enkel lädt Wörter aus dem Internet. Und letztens war dabei sogar Klimasau. Oh, das ist eigentlich auch
Sozialkritik.
Kein schlechtes Wort. Also hatte mir aufgeschrieben.
Hiermit möchte ich mich als Intendant von Radio Z entschuldigen. Mein Enkel hat niemals irgendwelche Wörter aus dem Internet runtergeladen.
Das waren sehr schöne. Ja, vielen Dank nochmal für die Klarstellung.
Danke, Christopher Tolkien, für diese Inspiration.
Die schönen Lieder. Und
die schönen Lieder, die Sie auch finden können in den Büchern zum Ring, nicht wahr? Da sind die alle drin aufgeführt.
Aber das haben Sie jetzt verwechselt mit dem Wagner. Wagner ist nicht der Beethoven. Auf jeden Fall wollen wir wollen uns bedanken für die vielen Karten, die uns der Christopher Walz gemalt hat von Mittelerde.
Richtig, also vom Inception-Land, nicht wahr?
Wollen Sie vielleicht mal wieder in die Tombola?
Wir greifen in die Tombola, die Texte werden... Oh, Sextenspunkt, Ratten Okay.
Oh, und es handelt 030. sich hierbei um, darf man das verraten,
das darf wer man
die
verraten. Ratten
sind? Das ja. sind Jan Bratenstein und Herr, bitte Professor Herr Eisenbart, korrigieren
ja, das
Sie,
weiß doch ergänzen ich nicht. Sie mich. Das weiß ich, also.
Jan Bratenstein und?
Ein anderer Herr? Sie sind doch der Archivar. Fässerfass. Sehen Sie hier mein Fässerfass. Kein Fass ist besser als wie das. Es fasst 40 Fässer. Kein Fass ist besser. Bieten Sie mir ein Bottich an. Sag ich nur, brauch ich gar nicht, Mann. Denn ich hab mein Fässerfass. Außen trocken, innen nass.
Ja, sehr schön. Das Lyrik, da freue ich mich natürlich immer, wenn jemand mit Lyrik um die Ecke kommt. Und natürlich haben wir sie auf den Arm genommen. Wir wussten natürlich, dass der andere Mann, Jonas, können Sie nochmal, Hauselt, stimmt das? Heißt, wussten wir natürlich. Lieben Gruß an die beiden Ratten.
So, Goethe...
Es ist ja das Jahr der Ratte.
Es ist das Jahr der Ratte. Es ab, ist das Jahr des,
ab
der Ratte.
Am 25. Januar ist der Stichtag, dann beginnt das Jahr der Ratte.
Ja.
Und wissen Sie, was für ein Sternzeichen? Sie sind im chinesischen Sternzeichen-Kalender. Sterne.
Ich hab's vergessen, aber ich glaube, ich bin ein schöner Drache. Oder ein Einhorn.
Oh, schön. Das
oder
werden
ein,
wir noch.
Ein vielleicht so ein Totenkopfäffchen. So.
Das wäre auch schön.
Ja. Was sind Sie denn?
Ich weiß auch nicht.
Ja, das ist einfach. Das, das
können
ist
wir vielleicht
schwach.
Noch rausfinden. Ich wollte jetzt auch mal fragen, wollen Sie einen Kuchen? Ein Stückchen Kuchen?
Was für ein Kuchen?
Kuchen? Käsesahne.
Manchmal hat man auch Glück und schafft es in einer Viertelstunde vom Prenzlauer Berg bis zum ICC, das Sie jetzt nicht mehr abreißen wollen, sondern mit einer Art Haube überdachen. In München würde ja auch niemand auf die Idee kommen, den BMW-Turm, der als zylinderförmiges Symbol die Kraft der bayerischen Ingenieurskunst verherrlicht, einzustampfen, bloß wegen mangelhafter Energieeffizienz oder so. Das Auto hat mein Vater vor etlichen Jahren bei den Franzosen gekauft und mir neulich gegeben. Dafür kriege ich nichts mehr, dann nimm's doch du. Ihr braucht doch ein Auto, das geht. Er meinte, ein Auto, das fährt, und das tut es auch. Nach 3 Stunden passieren wir die alte Zonengrenze, die Brücke der deutschen Einheit, und jubeln theatralisch. Hurra, wir sind in Franken. Ein Ritual von früheren Fahrten, als die Kinder noch klein waren und ein bisschen Abwechslung das Durchhaltevermögen förderte. Ab Bayreuth zählen wir die Ausfahrten herunter. Trockau, Pegnitz, Weidensees. Wie die Ausscheider bei der Bundeswehr, ihre letzten 100 Tage. Und im Blech verlassen wir die Autobahn. In Ottenhof läuft ein Mann über die Straße. Es ist 22.14 Uhr. Hier habe ich noch nie jemanden auf der Straße gesehen. Ohne Auto, ohne Bulldog, ohne Panzer. Kurz vor Betzenstein ein Warndreieck. Mehrere Autos stehen am Straßenrand. Feuerwehr ist da, Sanitäter. Ein Polizeiwagen steht in einem Feldweg. Männer starren vor sich hin. Ein Auto kehrt vor uns um, fährt mit Vollgas in die andere Richtung. Wir rollen am Unfallort vorbei. Ahnen nur, dass da unten in der Wiese ein Auto auf dem Kopf liegt. Ist da noch jemand drin? Du musst auf die Tiere aufpassen, sagt Tanja. Kurz darauf steht ein junges Reh auf der Straße, schaut in unsere Richtung. Schrecksekunde, weiß nicht wohin, tänzelt dann auf die Seite und stolpert beim Überqueren des Grabens. Große Aufregung im Auto. Ich fahre jetzt noch langsamer. Meine Leute halten Ausschau nach Wild. In der Stube ist es noch warm. Mein Vater hat den Ofen geschürt und einige Kohlen darauf gelegt, damit er die Wärme hält. Im Flur riecht es nach Kadaver, als wären 5 Mäuse hinter dem Schrank verreckt. Ich suche nach Bier, es stehen aber nur einige Weinflaschen herum. Dann lieber einen Whisky. Balmore, schottisch, schmeckt ein bisschen nach Erde, torfig. Ist gut, um nach diesem Ritt quer durchs Land wieder runterzukommen. Dank der Luftheizung sind auch die Schlafzimmer leidlich temperiert. Um die 6 Grad werden es schon sein. Es regnet, die Wiese ist grün. Die nackten Äste der Obstbäume zittern im Wind. Die Fassade vom Nachbarhaus, mit grauer Patine überzogen. Algen oder Schimmel, beide können sich im körnigen Mineralputz hervorragend vertiefen. Beim Metzger lasse ich mich von meinen verborgenen Gelüsten hemmungslos verführen. Kaufe Kraut und Leberwürste, beide leicht angeräuchert. Bauernseufzer, Pfefferbeißer, rohen Schinken und einige Bratwürste. wenn ich auch nur zur Hälfte katholisch bin. Der Besuch einer Metzgerei hier im Oberland ist ein Hochamt. Scheiß drauf. Eine Schüssel Fleischsalat muss auch noch sein. Wer das alles essen soll? Die Metzgerin summt, während sie mich bedient. Sie summt immer, wenn ich im Laden bin. Sie kann sogar summen, wenn sie mit einem spricht. Hochmusikalisch. Wird man das als Metzgersfrau in Franken? Tanken bei Esso, ein Familienbetrieb seit Generationen. Neben mir parkt ein Auto, das ich nicht kenne, aber die Besitzerin des Autos kennt mich. Vor einem halben Leben haben wir, mit anderen 14- bis 17-Jährigen aus unserem Dorf, an den Freitag- und Samstagabenden zusammen saufen gelernt. Asbach-Cola, Bacardi-Cola, Persico-Apfel und natürlich Bier waren unsere Lieblingsgetränke. Die Mädchen mischten auch Rotwein mit Cola. Wir trafen uns oft in einer leerstehenden Wohnung, die ihrer Familie gehörte. Wir knutschen damals fast bei jeder Party herum. Und heute waren wir uns fremd. Wann hatte ich sie zum letzten Mal gesehen? Es hätte Liebe sein können. Warum vergisst man selbst solche Dinge? Gut, dass es so ist. Wir gaben uns die Hand zum Abschied. Keine Umarmung. Vielleicht hätten sich unsere Körper dann erinnern können. Im Haushalts- und Eisenwarenladen steppt der Bär. Eine Frau mit getönter Kurzhaarfrisur, wie sie die Frauen hier tragen, studiert Tassen und Teller in der Abteilung für Geschirr der gehobenen Klassen. Ein Dreitagesbärtiger lässt sich von einer der Angestellten zu Espressomaschinen beraten. Ein Mann mit Arbeitsklamotten steht vor dem Regal mit Akkuschraubern. Eine handliche Makita mit 17 MA, das ideale Geschenk für den Schwiegervater. »Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin«, ruft es hinter mir. Der Chef begrüßt mich, gut gelaunt, wortreich, leicht gehetzt wie immer. Sein Vater, ein Flüchtling, wie man hier nach dem Krieg sagte, hat den Laden aufgebaut. Zäher Hund, Geschäftsmann durch und durch. Mir klingt noch das feine, knarzende Näseln seiner Stimme in den Ohren, wenn er zu meinem Großvater sagte, was wir nicht haben, gibt es nicht. Damit hat er es zu Wohlstand gebracht. Der Sohnemann schwärmt mir von seiner Liebe zur Hauptstadt vor. Sie wohnen doch in diesem Bezirk mit der höchsten Kriminalitätsrate. Wie heißt er nochmal? Wedding? Zusammen gehen wir in den Keller. In diesem Laden kriegt man alles, was man so braucht. Messer, Sägen, Schrauben, Handverlesen. Verzinkte Nägel, Gewindestangen, Scharniere, Schlösser, Schlüssel, Gartenschläuche, Kühlschränke, Pelletsöfen, Wasch- und Spülmaschinen, Küchenherde, Fahrräder, Sanitärmaterialien, Wasserkocher und natürlich Ofenrohre. Der Meister sucht mir die passenden Rohre heraus. 120 mm Durchmesser. Am Tresen schreibt seine Frau eine Quittung für die graue Kurzhaarfrisur, die sich einen Stapel cremeweißer Teller geleistet hat. Der Chef sagt zu seiner Frau, »Hier riecht es schrecklich nach Zwiebeln, widerlich.« Seine Frau fühlt sich sogleich angegriffen. »Wie kommst du darauf? Hier hat keiner gegessen.« »Er. Ein Zwiebelgeruch. Das habe ich vorhin schon bemerkt.« Seine Frau. »Ich weiß gar nicht, was du meinst.« »Sie isst gern. Das ist mir schon bei früheren Besuchen aufgefallen. Mal ein belegtes Brot oder ein Nudelgericht aus einer Tupperdose, die neben der Kasse stand.« »Er. Das war doch die Kundin, die sich nach dem Laubbläser erkundigt hat. Eine Ausdünstung hat die gehabt. Unglaublich.« Seine Frau kramt in der Schublade, wo die Quittungsblöcke und Stempel aufbewahrt werden. »Der Mann hier kommt aus Berlin, um sich bei uns Ofenrohre zu kaufen«, wechselt der Chef nun das Thema. Ich lege zwei Scheine auf den Tisch. Seine Frau schaut mich überrascht an. »Sie wohnen in Berlin? Aber ich kenne Sie doch. Sie kommen von hier, gell? Sie sind wohl auf Besuch da und bleiben die Feiertage hier.« »Ja, habe ich vor. Ihr Mann gibt mir das Wechselgeld und den Kassenzettel. Wie lange wohnen Sie denn schon in Berlin?«, fragt mich die Frau. Das sind schon 25 Jahre. Sie hebt den Kopf, zieht ihre Brauen hoch. Ja, haben Sie dann überhaupt noch Freunde hier? Ich meine wegen Weihnachten. Ihr Mann klingt sich ein. Er hat doch noch eine Familie hier. Mit der wird er feiern, oder? Ich verabschiede mich von der Frau. Ihr Mann geht mit mir nach draußen, schließt das Holzkapuff auf, das sich zwischen seinem Haus und dem Nachbarhaus befindet, und holt eine 11-Kilo-Flasche mit Propangas heraus. Ich öffne den Kofferraum. »Sie fahren doch gleich nach Hause«, sagt er zu mir, »weil normalerweise dürfen Sie die Gasflasche nicht in einem geschlossenen Fahrzeug transportieren.« »Vorschrift. Explosionsgefahr.« »Echt? Habe ich noch nie gehört.« Er verspricht, mich zu benachrichtigen, wenn er mal wieder nach Berlin kommt. In diesem QK4 hält man es doch gar nicht aus.
Ja, das war ein Text von Lothar Gröschel. Gelesen von, wer war das?
Das war der bewundernswerte Christian Mosbacher.
Ach, deswegen, ich habe mir schon gedacht, die Stimme kommt mir bekannt vor. Er hat, glaube ich, schon einmal einen Text von Lothar Gröschel gelesen. Sehr schöner Text. Es geht um mit dem Auto rumkurven. Frau Meisendrath, wo sind Sie das letzte Mal rumgekurvt?
Naja, ich fahre ja nicht mehr Auto. Ich bin ja eher mit dem Zug unterwegs.
Ja.
Aber als ich das letzte Mal im Auto gefahren bin, das war, als ich Frau Hunke besucht habe.
Ja, Grüße nochmal, ne?
Grüße nochmal nach Frau Hunke.
Frohes Neues, soll ich Ihnen ausrichten?
Wir haben eine kleine Jam-Session gemacht.
Und Ihnen allen, liebe Hörer.
Ich war ja mit meiner Metalband unterwegs.
Ja, jetzt hat, aber bitte nicht wieder
singen.
Sie hat
uns produziert und wir haben unseren Song...
Frau Hunke.
Frau Hunke hat uns produziert. Sie ist ja ein Urgestein der Musikszene. Das wussten Sie wahrscheinlich noch gar nicht.
Das wusste ich nicht.
Danke. Sie hat meine Band produziert mit unserem Titel Chaos and Demise.
Ja.
Haben wir schön gemacht mit Orchester im Hintergrund und Chor und Orgel. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte Ihnen ja vom Jahr der Ratte erzählen. Und zwar, wir sind jetzt im Jahr der Metallratte, direkt nach dem Erdschwein.
Ja.
Und ich wollte eigentlich...
Erdschwein, das ist ja auch, da gab es ja, haben Sie vielleicht mitbekommen, dass im WDR war ein großer Skandal, wo eine Oma als Erdschwein bezeichnet wurde. Haben Sie das mitbekommen? Wissen Sie, da gab es ein großes Hallo.
Ja, aber das Jahr ist vorbei des Erdschweins.
Ja.
Und jetzt kommt Metallratte. Vielleicht sollte man mehr Omas als Metallratten bezeichnen. Das wäre vielleicht so.
Metallratte.
Ja, Sie Metallratte, Sie.
Ich hoffe, Ihnen schmeckt der Kuchen.
Ja.
Ich hatte ja Geburtstag. Der Kuchen ist ja von meinem Geburtstag.
Übrig geblieben? Vor wie viel Tagen war Ihr Geburtstag? Wie lange ist es jetzt her? War das noch im letzten Jahr?
Ich habe ihn immer im Kühlschrank gehabt. Der ist einwandfrei.
Er fischelt so ein bisschen. Haben Sie Räucherforelle?
Also ich habe auf jeden Fall, weil wir jetzt schon so lauschig von Geburtstagen reden, ich habe auch mein chinesisches Sternzeichen jetzt herausgefunden.
Ja.
Ich habe Frau Hunke angerufen und sie hat mir gesagt, ich wäre ein Wasserhahn.
Ein Wasserhahn.
Das Jahr 1933 ist das Jahr des Hahns gewesen. Das ist bis in 1934 hineingegangen,
okay.
Wo ich Geburtstag habe.
Mhm. Und Sie sind ein Wasserhahn.
86 bin ich jetzt.
Ein Wasserhahn.
Danke, dass Sie fragen. Es geht mir sehr gut mit 86. Ich erfreue mich höchst. Ich bin ein Wasserhahn. Es gibt ja immer das. Und jetzt wollen wir aber mal Ihr Element wissen.
Ja.
Frau Meisendrath.
Soll ich schnell recherchieren?
Ja, geben Sie doch mal. Also Sie müssen das nicht im Radio sagen, wann Sie geboren sind. Aber ja, Herr Doktor Talk.
Ja, bitte.
Können Sie mir ein bisschen was erzählen über das Fach, in dem Sie promoviert haben? Was ist dieses Talk?
Es war sehr schön.
Ja. Wie genau? Schmeckt Ihnen der Kuchen auch?
Es gab Bier zum Pausenbrot.
Ja, verstehe.
Also ich bin ein Holzhahn, so sieht das nämlich aus.
Sehen Sie mal, wir sind beide Hähne.
Wir sind beide Hähne.
Toll.
Toll. Wollen wir noch einen Text hören?
Das war jetzt Ihr Segment über das Jahr der Ratte,
oder was? Ich habe keine Lust mehr. Ich will
ja,
ich
merke schon.
Über chinesische Horoskope sprechen.
Sobald wir nicht mehr wissen...
Das ist Scharlatanerie, sage ich Ihnen.
Ja, jetzt hauen Sie den Text raus.
Lothar. Erstens Lothar, okay.
Ach, Moment, den haben wir gerade gehört. Weg damit.
Frau Meisendrath.
Ja, warum sind denn in der Los... Entschuldigung,
Stimmt.
Jetzt muss ich aufstoßen. Warum sind denn in der Lostombola falsche Namen drin?
Mensch.
Achtens...
Falsch, ganz falsch. Das müssen wir löschen.
Na.
Das...
Sie meinen diesen, wahrscheinlich diesen Erfinder, diesen verrückten Erfinder.
Der so toll tanzen kann.
Ja, die Firma von dem heißt... Aber ich weiß nicht, was das damit zu tun... Wie heißt der? Uriah Heep heißt der, oder so ähnlich.
Was soll ich denn nun für einen Namen sagen?
Hier kommt ein Text von Arabella Block, wenn ich mich nicht ganz irre.
Das ist absolut korrekt.
Wir hätten fast den richtigen Namen von ihr gesagt.
Aber Frau Kiesbauer würde uns sonst verklagen.
Das wäre ganz schlimm.
Wir haben hier noch haben wir keine Klarnamenpflicht.
Das stimmt. Aber Bonkpflicht, über die reden wir gleich nach diesem Text.
Nein, sagte meine Mutter. Und du meine Güte, was willst du denn mit diesem billigen Ding? Da ist doch niemals etwas von Bedeutung drin. Schluss aus, ich kauf dir keine Wundertüte. Und dabei blieb es. Kindheit lang. An der A3 stand zwar das Wundertütenwerk, in dem die Tüten, auf denen ach so vielversprechend Sterne blühten, entstanden, doch wir fuhren stets vorbei. Der neonblaue Namenszug an der Fassade hat sich mir zugeflüstert. Jahr für Jahr. Bis die Buchstaben nacheinander starben. Als auch das großgeschwungene W erloschen war, blieb nur noch eine Fabrikruine ohne Farben. Zu spät, wisperte sie mir zu. Wie schade.
Arabella Block war das. Mit einem Text.
Das, haben Sie das gemerkt? Wie das aufgehört hat? Haben Sie das gemerkt?
Klick hat's gemacht.
Nein, noch davor.
Haben
Sie das gemerkt?
Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen.
Haben Sie mir zugehört? Wie schade, zu spät? Haben Sie mir zugehört?
Ich weiß nicht, was Sie meinen, Frau Meisendrath.
Das waren Beethovens letzte Worte.
Das kann alles kein Zufall sein.
Das kann kein Zufall sein. Und jetzt, wo wir gerade wieder bei Beethoven sind, da kann ich schön... wüssten Sie, dass Goethe...
Wissen Sie, vielleicht hat die Frau zugehört.
Das kann
und hat einfach die Worte,
die Sie vorhin... Also jedenfalls Goethe und Beethoven, nicht wahr?
Ja.
Die haben sich getroffen, und zwar beim Baden.
Wirklich?
Ja, sie waren verabredet, ich kann Ihnen das sagen, das war...
Bei ihm oder bei ihr?
Beim Badentreffen, hier. Ach, Hauptmarkt.
Ach so, verstehe.
Hier,
In Nürnberg.
Goethe
am
und Beethoven hatten quasi eine Bromance am Laufen.
Schön, also, können Sie dieses Kofferwort erklären?
Es ist eine Mischung aus Bro... Und Manze?
Was ist Bro?
Bro ist quasi der Profi.
Mhm.
Und Manz ist die Manze, also die emanzipierte Frau.
Mhm.
Das ist eine Bromance gewesen.
Also wenn man professionell sich emanzipiert.
Genau, und sie haben sich in Töplitz, kennen Sie Töplitz? Da
Nein.
steht eine Badeanstalt.
Wollen Sie noch ein Stück?
Nein, jetzt lassen Sie mich doch mal erzählen.
Herr Doktor.
Und Beethoven. Und Goethe schrieb in sein Büchlein hinein, Beethoven habe ich in Töplitz kennengelernt, seine Talente hatten mich in Erstaunen gesetzt, allein er ist leider eine ganz unbändige Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel, was ist denn detestabel?
Verachtenswert.
Findet,
ich habe aber, ja Sprachen
aber sie dadurch freilich weder für sich noch für andere genussreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, weil ihn sein Gehör verlässt, das vielleicht dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem Geselligen schadet. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.
Ja.
So, das hat Goethe über Beethoven geschrieben.
Und trotzdem hat Goethe danach noch 4 weitere Symphonien komponiert, aber allerdings nur ohne Ohren. Weil die Ohren hatte... Ne, Moment mal. Die hat es sich nicht abgeschnitten.
Und Beethoven...
Das war der Maler war das.
Beethoven ist 68 Mal umgezogen. Er war also quasi so ein ganz moderner... Er hatte ein Jet-Set-Live geführt.
Ja.
Mal hier in Wien, mal hier im Vorort von Wien.
Wo
dann
noch?
Wieder im... Ja, also hauptsächlich im
Mühlenviertel.
Hauptsächlich im S-Bahn-Einzugsgebiet von Wien war er. Und im, Bonn.
In Aber, welchem Bezirk? Sie kennen sich doch
ja,
aus.
Die sind ja durchnummeriert.
Ja.
Im, weiß ich nicht, im dritten Bezirk vielleicht.
Toll.
Sind die von innen nach außen?
Kann man sich ja fast keine Wohnung mehr leisten.
Ja, immer der Gentrifikation entlang.
Ja. Wo er war, da stiegen die Mietpreise, weil die vorherigen Mieter, also die haben dann immer gesagt, hier hat der berühmte Mann Beethoven gelebt und studiert, also gearbeitet auch.
Ja.
Und dann kostet natürlich so eine Wohnung gleich mal
29
Schilling mehr. Schilling ist ja, ich habe ja Österreich auch studiert. Ich habe jetzt ja vor der Währungsunion habe ich Österreich.
So, also jetzt Österreich gesucht. lassen wir mal aus
und
vor,
da, nicht also wahr? Schilling so wie in Deutschland D-Mark.
Ja, jetzt Eisenbahn.
Oder in Frankreich der Franc. Oder in Italien gab es auch vorher, gab es die Lira. Lira, ein Instrument, da wurde mit Instrument bezahlt.
Also jedenfalls...
Kaffeehaus in Österreich, sagt man. Zu vielen Sachen.
Also jetzt haben wir gesagt, was Goethe über Beethoven gesagt hat. Wussten Sie, dass Beethoven... Jetzt reicht's aber mal langsam mit den Fakten. Es ekelt mich vor meinen Fakten, Herr Eisenbahn.
Ja, Frau Meisenrath, dann müssen Sie doch mal ein bisschen auf Ihr Gefühl hören.
Also jedenfalls, Goethe ist...
Hören Sie mal
auf der Welt, der weit verbreitet...
Wissen Sie, wie es mir hier gerade vorkommt?
Wie?
Wie bei Marriage Story. Haben Sie gesehen?
Das ist Marriage Story.
Marriage Story. Ist für Oscar nominiert.
Was?
Habe ich mir angeguckt.
Und?
Das ist so wie wir zwei. Wir haben uns eigentlich furchtbar gern, aber wir streiten uns den ganzen Tag. Und ich wollte mal sagen, es ist alles nicht so schlimm, wie Sie immer denken.
Okay, na gut. Haben Sie vielleicht noch irgendwas literarischen Tipps, den Sie uns vielleicht hier in die Lameng hineinschießen können? So aus der Hüfte heraus?
Also ich finde immer gut...
aus der Wundertüte packen Sie jetzt mal...
Das ist eine gute Idee.
Ja. Wir haben ja eine Sendung. Packen Sie doch mal, oder?
Ja.
Entschuldigung.
Nee, aus...
Ich war etwas vorlaut.
Aus meiner Wundertüte hier... Da lange ich jetzt hinein.
Entschuldigen Sie, ich dachte, Sie wollten zum nächsten Text überleiten.
Ja, und ich ziehe einen Namen heraus. Und dieser Name sagt... Margit. Was ist das denn?
Das ist die bezaubernde Margit Heumann und...
Ach toll, die war auch schon mal dabei. Und Frau Meisendart, wir überlegen uns jetzt was wir aus der Wundertüte noch rausziehen können.
Ich träum. Ich stehe im Wald. In meinem Sommerwald mit dem Duft nach Harz und Tannen und Hitze und Pilzen und Moos. Kindheitswälder voller Haselnüsse, Waldbeeren und Sauerklee. Wichtelgärten mit Buschwindröschen und Leberblümchen und Efeu. Kobolde unter Schneckenblättern, Zwergenhöhlen zwischen Baumwurzeln, ausgestattet mit Rindenmöbeln und Moosbetten. Das Vieh sind Lerchen und Föhrenzapfen hinter Steckenzäunen. Auf dem Rücken liegen im Moos und Händchen halten mit der ersten Liebe, hinter schräg gestreiftem Sonnenvorhang, in dem die Stäublinge tanzen, die Blicke verloren in den Blättern und Nadeln, den Baumkronen, den Wolken und dem Himmelsblau zwischen den Wipfeln. Solcher Wald ist nicht mehr. Nun brennt der Baum. Fakt ist, Wald ist überall. Ich war schon im Bayerischen Wald, im Wiener Wald und im Waldviertel, dem Mystischen. Es gibt den Böhmer-, Oden- und Grunewald. Der Teutoburger Wald ist historisch bedeutsam. Den Nürnberger Reichswald nennt man auch Steckerlerswald. Der Schwarzwald heißt in der Schweiz Bois Noir, und sonst Black Forest. Filme habe ich gesehen über die Paradieswälder Papua-Neuguineas und den radioaktiv ermordeten Red Forest und über Forrest Gump. Aber der ist kein Wald. Der Waldmeister auch nicht. Gehört jedoch hierher, wie das Reh, der Specht, der Eichelhäher, das Eichhörnchen, das Wildschwein. Ein Waldschwein gibt es nicht, aber eine Waldkatze, zumindest eine norwegische, und einen Waldkauz, wo Fuchs und Hase nicht mehr lange gute Nacht sagen. Fakt ist, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht. Tannen, Fichten, Föhren, Lärchen, der Nadelwald. Eichen, Buchen, Birken, der Laubwald. Monokulturen haben sich nicht bewährt, der Mischwald, das Unterholz. Der Bannwald gegen Lawinen, Felsstürze, Muren. Der Nutzwald zur Holzgewinnung, die boreale Nadelwaldzone, besser bekannt als Taiga. Palmen, Mammutbäume, Mangroven, Affenbrotbäume, Olivenhaine, der Dschungel, der tropische Regenwald. Die Urwälder, bedrohte Heimat der Berggorillas, ebenso wie der letzten indigenen Völker. Überall ist die Axt am Baum. Fakt ist, Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht in Gefahr. Der Regenwald ausgebeutet und abgeholzt für Teak und Mahagoni, brandgerodet für Plantagen. Vor Augen das heimische Waldsterben, durch sauren Regen, Borkenkäfer, Ozonloch, Skipisten, Erdrutsche und Muren, Dürren, Waldbrände, Wildverbiss durch Überpopulation, Schneelast, Lawinen, Abgase und Schadstoffausstoß. Die maschinelle Abholzung per Harvester. Wiebke und Lothar und Kyrill knicken die Bäume wie Streichhölzer. Und als Krönung des Ganzen dauerhaft verstrahlter Waldboden, radioaktive Pilze, becquerelverseuchte Wildschweine. Auch noch 30 Jahre nach Tschernobyl. Auf vielfältige Weise wird der Wald zu Asche gemacht. Fakt ist, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Für den Wald ins Feld ziehen. Es braucht Baumschulen für den Nachwuchs. Die Aufforstung und die Wiederaufforstung. Die Waldpflege, die Waldarbeiter, die Jäger und Heger. Forstämter, den Staatsforst und die nachhaltige Nutzung samt Schadholzaufbereitung und Holzrücken mit Pferden. Die Ausweisung von Naturschutzgebieten, Nationalparks, Reservaten. Es braucht Brandreden und Protestaktionen, das Kyoto-Protokoll, Kampagnen und Goodwill-Maßnahmen wie den symbolischen Regenwaldkauf. Urkundlich bestätigt. Es gibt die Verantwortung. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Margit Heumann war das. Gelesen von unserer lieben Freundin
Verena Schmidt.
Ja, lieben Gruß. Das ist sehr schön, wenn man nicht weiß, was kommt, weil dann kommt ein buntes...
Ein Regenwald.
Genau.
Es ging
ein
um
Mischwald.
Wald, ein Mischwald. Ein
das
bunter
ist doch ein
Mischwald,
gutes, ja.
Wo die Eichhörnchen sich tummeln, nicht wahr? Die Wildbienen sammeln Kräuter und heilen damit die Wespen.
Genau, und die wiederum helfen dann den Kaninchen. Die helfen dann den Bären.
Damit der Löwe das Kaninchen essen kann.
Ganz am Schluss kommt der Mensch und macht alles wieder kaputt. Richtig. Und das haben wir jetzt, das können wir momentan, da können wir zugucken, wie im Fernsehen, die Leute, die nichts Gescheites gelernt haben, im Wald drin sind und dann die Tiere essen müssen in so einer Prüfung, haben wir jeden Abend, tummeln sich da die wildesten
B-Promis. Richtig, es gibt ja im Fernsehen so eine Show, eine Schau,
die wir nicht empfehlen wollen.
Die wir nicht empfehlen und wir sagen auch gar nicht, wie sie heißt.
Nee, und wir sagen auch, man sollte das...
Es wurde jetzt debattiert, denn normalerweise schickt dieser Sender schickt
da kann man fast schon sagen Sender,
Prominente hinaus in den australischen Dschungel und die müssen dann zum Beispiel Metallratten essen, nicht wahr? Und jetzt ist aber das Folgendes, jetzt haben wir alle mitbekommen, der Wald ist komplett abgebrannt und dann haben viele Leute gesagt, ja, können wir dann überhaupt noch, ist das überhaupt noch ethisch vertretbar? Und dann hat der Intendant von diesem Sender gesagt, ja, mach mal.
Ja.
Und jetzt werden die eben, jetzt werden die in die verkohlten Aschehaufen geschickt und müssen dann verkohlte Maden retten.
Ja, die schlafen auch immer in so einem Beutel von so einem verkohlten Känguru. Das ist eine ganz unangenehme Sendung.
Ja,
und wir wollen das nicht empfehlen.
Nein, wollen wir nicht.
Und wissen Sie, was da passiert ist letzte Woche?
Wo?
In der Sendung.
Nein, weiß ich nicht.
Da wurde die allervorletzte Banane auf der Welt wurde da gegessen. Weil die sind alle verbrannt, die Bananen. Bis auf...
Die australischen Bananen sind alle verbrannt. Bis auf die eine, die ein findiger Künstler an eine Wand getackert hat. Nicht wahr? Das war natürlich eine Rettungsmaßnahme. Wir haben alle jetzt Artenschutz im Kopf. Und diese Bananen sind ja, das weiß man ja, sie sind vom Aussterben bedroht. Und ein Künstler hat sich gedacht, ich konserviere die mit Tape, mit Astronautenklebeband.
Ja.
Und hat die an die Wand getackert.
Ja.
Und das war... Ja,
hat die dann verkauft. Und die ist sehr teuer gewesen, weil es eben die letzte Banane ist. Und die vorletzte wurde da gegessen.
Ja.
Habe ich gelesen.
Da haben wir wieder diesen Banksy-Effekt.
Ja.
Es wurde dadurch noch teurer, dass die Banane nicht mehr da war.
Ja.
Es ist es ist so verrückt. Es ist so verrückt, die Welt wird immer schneller.
Immer, ja. Und vielleicht sollten wir machen das sehr selten, aber vielleicht sollten wir wieder Einen Appell machen. Wir sollten vielleicht eine Schweigeminute machen in dem nächsten Text. Sie werden das mitbekommen, dass da eine Schweigeminute drin ist in diesem Text. Er ist von unserer lieben Berliner Freundin Daphne Elfenbein. Bitteschön.
Der Zug nach Kötzschenbroda oder wie man zum Berliner Urgestein wird. Dass Daphne Elfenbein vom Himmel gefallen und auf den Füßen gelandet ist bei ihrer Geburt, ist in eingeweihten Kreisen hinlänglich bekannt. Dass sie aber nun nach mehr als 50 Jahren des Irrens und Wirrens in Berlin angekommen ist, das soll heute über den Äther kundgetan werden. Zu Beginn des neuen Jahres, wo die Glastonnen aus den Hinterhöfen verschwunden sind und an jeder Registerkasse auf Gedeih und Verderb Bons ausgegeben werden müssen, gibt es doch immerhin diese eine gute Nachricht. Frau Elfenbein ist von der Markgräflerin zum Berliner Urgestein mutiert. Zunächst aber soll hier aus politischen Gründen eine Schweigeminute für die armen Verkäuferinnen eingehalten werden, die bis zu 800 Mal am Tag »Möchten Sie den Bon?« fragen müssen. Die Schweigeminute beginnt jetzt. Danke. Und nun ein konstruktiver Lösungsvorschlag zur Kassenbonfrage. Verlangen Sie den Bon doppelt, dann haben Sie ein Bonbon. Warum aber hat Daphne Elfenbein in Berlin nun ihre Heimat gefunden? Hat sie einen Test in Berlin Kunde bestanden? Ist ihr Fell dick genug für die Unverschämtheiten dieser Stadt? Nein. Wie jeden Morgen verließ sie heute 5 Minuten zu spät das Haus, um 5 Minuten zu spät zur U-Bahn zu kommen und 5 Minuten zu spät zur Arbeit. Ein wirksamer Auftritt. Hierzu gibt es mal eine eigene Sendung, wenn es mal ein freies Thema gibt. Wie aber ging es weiter? Auf dem Weg zur U-Bahn nahm sie eine scheppernde, klappernde Tasche mit leeren Gurkengläsern mit, die in die Altglastonne mussten. Nein, nicht im Hinterhof, beim Park vorne, 200 Meter die Straße runter. Das erklärt das Zu-spät-Kommen. Wenn die Glastonnen jetzt im Hinterhof gewesen wären, dann wäre sie pünktlich gewesen. Die BSR ist schuld. Müssen die jetzt die Glastonnen aus den Hinterhöfen rausnehmen? Darüber hat sie sich lang und breit ausgejammert auf sämtlichen sozialen Netzwerken. So lange, bis es eine Petition zur Wiedereinführung der Glastonne im Hinterhof gekommen ist. Darauf ist Frau Elfenbein stolz. Ihre Nachbarn haben kräftig mitgejammert.
Es klappert so furchtbar, ich kann gar nicht mehr schlafen. Oh, ich bin so behindert, ich schaffe das nicht, das Altglas in die Glastonne zu bringen. Und wenn man über die Straße will, sieht man nichts. Das ist ja lebensgefährlich mit diesen Glastonnen am Straßenrand, so hoch wie die sind.
Die U-Bahn war dann Berlin-typisch auch zu spät. Wegen einer technischen Betriebsstörung. Technische Betriebsstörung in Berlin kann dreierlei heißen. A. Der Fahrer kam nicht zum Dienst oder ist in seiner Laube am gasenden Grill erstickt, den er zu Heizzwecken in sein Schlafzimmer gestellt hat. B. Es hat sich wieder jemand vor den Zug geworfen oder ist von einem Irren auf die Gleise geschubst worden. Oder C. Es gab einen Polizeieinsatz wegen Bandenkriminalität. Auch so eine Frage für den Berlin-Test. Aber um wirklich, wirklich Berliner Urgestein zu werden, braucht es noch etwas ganz anderes. Die Glastonnen waren so überfüllt wie die verspätete U-Bahn. Frau Elfenbein zwängte sich in die Menschenmenge hinein zum BVG-Kuscheltreffen. Der Fahrer brüllte über die Fahrgastinformation: Bitte benutzen Sie die Türen des gesamten Zuges! Und jetzt kommt's. Frau Elfenbein brüllte zurück: Und wer nicht reinpasst, fährt auf dem Dach mit! Die Fahrgäste stierten vor sich hin, eine verzog schmerzhaft den Mund. Frau Elfenbein trällerte den Zug nach Kötzschenbroda und ging beschwingt über den Kuhdamm. Daphne Elfenbein steht schon auf der Warteliste für einen Schrebergarten. Sie hat den Berlin-Test bestanden.
Wunderschön. So. Daphne Elfenbein, vielen Dank für diesen
schönen Text. Ein kurzer Einblick in das Berliner Leben, nicht wahr? Wenn man hier immer träumt von Großstadt,
ja.
dann träumt man hinein sich in die Bürgerbrateinrichtungen.
Genau.
Nach Berlin.
Wie heißt es jetzt? Mit dem, was aussieht wie Fleisch, was auch schmeckt wie Fleisch, aber kein. Geflügel. Die gibt's jetzt in Berlin. Geflügelburgers. Sieht aus wie Fleisch, schmeckt auch wie Fleisch. Ist aber, weiß ich nicht genau. Das ist gut, ja, das wollen die jetzt in Nürnberg auch haben.
Ach so.
Weil ja, Nürnberg will immer so sein, ja, wie richtig. Berlin.
Und ich musste auch gerade etwas schmunzeln, als ich mit den Gurkengläsern das gehört habe.
Da habe ich sie auch schon über die Straße gehen sehen.
Ja, nein, ich dachte mir, ich war in so einer Burgeria, wie man sagt.
Ja.
Ich war mit so einer Karte 3x2 Meter aufgezogen, mit Siebdruck gedruckt. Und ich habe mir einen frisch gebrauten Haustee bestellt und der kam in einem Gurkenglas. Und da musste ich jetzt gerade dran denken. Es hat auch ein bisschen nach Essig noch gerochen, aber
toll.
Es war Haustee, es war Gurkentee aus vergetradeten
Essig.
Ja, toll. Ist mir gerade eingefallen, aber wir Nürnberger sind schon ein bisschen ein gewieftes Völkchen, wie wir das alles immer so übernehmen, aber halt nicht ganz so korrekt.
Das ist richtig. Wir wollen jetzt ja auch so sein wie andere große Städte.
Ja.
Sie haben ja mitbekommen. Runde 2. Wir sind dabei. Nürnberg wird Kulturhauptstadt.
Und alles nur wegen der kleinen Radiosendung Eisenbart und Meisendraht.
Ja, wir wollen uns bedanken beim Ulrich Mali für das entgegengebrachte Vertrauen, dass wir die Kultur retten.
Ja, richtig. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, 2019 wird unser Jahr.
Ja, Nürnberg Kulturhauptstadt again. Wir haben so große rote Mützen auf mit ganz kleingedruckten so weißen.
Kegelige Filzmützen
mit
so weißen Punkten drauf.
Ja.
Und dann haben wir so eine Zuckertüte dabei
und
schlagen auf Mali ein. Aber natürlich nur im Spiel, nur im Spaß. Aber eine große Theateraufführung wartet auf Sie.
Genau.
Mit unseren Zuckertüten.
Da können Sie jetzt schon Karten vorbestellen für die Theater.
In der Stadtbücherei Oberasbach führen wir das auf.
Genau. Kommen Sie einfach bei Radio Z vorbei und sagen Sie, ich will das Stück sehen, wo die den Mali drangsalieren. Ist aber nur gespielt.
Ja.
Es soll alles nicht, ist ja, alles nicht so ernst.
Die besten Maskenbildner des Landes versammelt, die malen ihm dann so grüne, so GroKo-Imitat auf. Und wir können ihn dann erhauen. Und
Sie dürfen noch nicht so viel verraten.
Ja, ich bin doch nur so aufgeregt, weil diese Produktion läuft auf Hochtouren.
Sieht ein bisschen aus wie Markus Söder als Schreck.
Ein bisschen.
Richtig, stimmt.
Aber nicht ganz so gut.
Ja.
Natürlich.
Und die Musik ist wie immer live eingespielt von Frau Hunke.
Richtig. Sie wird ein Medley von Cats spielen.
Auf dem Moog-Synthesizer, den sie sich in ihrem letzten Workshop zusammen gebastelt hat.
Richtig, richtig.
Aus alten Wäscheständern und
Circuit Bending haben wir gemacht.
Ja. Was ist das nochmal?
Da schraubt man Kinderinstrumente auf.
Toll.
Verdrahtet die neu und Frau Hunke hat das wirklich raus. Mit dem Lötkolben ist sie also eine Meisterin des Lötkolbens.
Wissen Sie was?
Ja.
Die Frau Hunke, die ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ja. Das ist meine Meinung,
ja,
Frau
absolut,
Meisendraht.
Absolut. Die kann Pixelbänden und Krokodiltaschen nähen und sie kann eben auch unsere Musik untermalen. Und wir haben uns dann wir haben dann auch vor, wenn wir dann Kulturhauptstadt sind, werden wir einen Musical-Film daraus machen, ja, bei dem Mali dann mit Hilfe von aufwendigen CGI-Effekten,
ja,
ein Delfin-Gesicht aufgesetzt bekommt und dann durch die blaue Lagune im Zoo schwimmen darf. Wird ein Hit, Herr Eisenbart. Der Fahrplan für 2020 für die Kulturhauptstadt steht.
Ja, freuen Sie sich auf 2020. Wir freuen uns auf den nächsten Text, den ich jetzt mal so nonchalant selber rausziehe. Er ist von Lugauer. Lieben Gruß.
Andreas Maria.
Andreas Maria Lugauer, hier ist der Text.
Traurig knöpfte Winfried seinen Hosenstall zu. Die automatische Spülung des Urinals war dieses Mal sogar zweimal losgegangen, während er noch im vollen Schwange uriniert hatte. Tragischer Unfall bei Spaziergang, notierte man sinngemäß auf dem Totenschein, nachdem Winfrieds bleiche, aufgeschwemmte Leiche einige Zeit später aus dem Fluss gezogen worden war. Eine Fischerin hatte Winfried an einer der Biegungen des Flusses gefunden, dort, wo er so verträumt durch die Landschaft meandert, bevor er parallel zur maroden, dreispurigen Bundesstraße in die Stadt fließen muss. Der Pfarrer sprach bei der Beisetzung nur die nötigsten, unbedingt vorgeschriebenen Worte und Gebete. Nein, er murmelte sie vielmehr. Die beim widerlichen Eintopf seiner Haushälterin zusammenmontierte Grabrede aus Floskeln und Gemeinplätzen verlas er nicht. Die Urnenträgerin hielt es nicht für nötig zu verbergen, dass sie in einem Fall wie diesem alles über Türchen auf, Ürnchen rein, Türchen zu, hinausgehende für Zeitverschwendung hielt und keinesfalls als verehrte Trauergäste angesprochen werden wollte. Hoffentlich mäkelt diesmal keiner am Beisetzungskostenübernahmeformular herum, dachte der Pfarrer, als er sein Weihwasserkesselchen zur Sakristei zurücktrug. Der Nachwelt im Gedächtnis geblieben wäre Winfried, wenn es nur irgend möglich gewesen wäre, dass jemand davon mitbekommen hätte, dass Winfried es als erster und bis heute einziger Mensch fertigbrachte, sein Leben zu beenden, indem er durch nichts als einen reinen Willensakt seinen Geist zum Erlöschen brachte, was noch schwieriger ist, als sich unter Wasser festzuhalten, bis man ertrunken ist. Winfried gelang es an einer Stelle, an der er nach dem Verlust der Kontrolle seines Geistes über seinen Körper mit ziemlicher Gewissheit die Böschung hinunter in den Fluss gleiten würde. »Sind ja nur 17,40 Euro, was soll ich mich lange aufregen?« dachte die allseits nur Traudel genannte Gertraud, als sie den unbeglichenen und nicht sicher zuzuordnenden Bierdeckel, den sie beim vom Amt verordneten Schenkeputzen gefunden hatte, wegwarf. »Vielleicht gehörte er diesem einen, der doch immerzu von dieser Sekte in Delaware redete, die ihn so faszinierte.« Der? Nach Amerika? Dabei war der wegen der Automaten nicht mal in der Lage, ein Busticket zu kaufen. Und den Busfahrer wegen einem Ticket anzusprechen, traute er sich schon gar nicht, weshalb er dann bei jedem Wetter mit dem Fahrrad kam. Oh, und das Immergrün ist ja kaputt.
Werden Sie den Moderation abpicken jetzt, wenn wir schon in Delaware unterwegs sind?
Also das ist... Ich überlass das gerne Ihnen. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Das hat mich doch jetzt ein bisschen sprachlos zurückgelassen, dieser Text.
Ja, es muss aber heißen wegen eines Tickets. So,
Moment mal. Ja.
Da hat sich wohl ein Fehler in diesen schlauen Herrn Lugauer, der uns das letzte Mal so aufgemischt hat.
Ganz schön. Ja. Vorlauter Bursche. Ja,
aber halt nicht mal.
Und selber nicht mal den Genitiv runtergeladen haben.
Ja, also wirklich, danke, Lugauer.
Dafür würde ich gerne Wayne's World zitieren. Oh Mann, wenn das eine Delle wäre.
Oha. Ja.
Wir haben echt immer die besten Gäste im Studio. Ja. Die bereichern unsere Sendung immer.
Toll. Und mit Wortspielen.
Wir freuen uns sehr für diese Einwürfe.
Also Wortspiele sind ja was wir nicht selber können. Da sind wir immer sehr dankbar über Hilfe.
So.
Zum Katzentisch.
So, jetzt ist aber ein loses Ende erreicht. Das ist aber auch, unsere Sendung ist ja eine Wundertüte.
Ja.
Ich erinnere mich als Kind, da gab es so braune Tüten, wo dann so Plastikfrösche, die man hüpfen lassen konnte. Kennen Sie die auch oder war das noch nach Ihrer Zeit?
Das ist, wir haben Steine hüpfen lassen. Das ist, Frösche haben wir noch nicht gekannt.
Und die Wundertüten, was war in Ihren Wundertüten drin, die Sie als Kind bekommen haben?
Ja, Steine zum einen und dann aber auch kleinere so Kiesel oder Sand.
Hat man die dann gesammelt und dann gegeneinander ist man angetreten in irgendwelchen Duellen?
Sie wissen es.
Ich weiß es, ja.
Sie wollen sich ein bisschen über meine Kindheit lustig
Nein,
machen.
Nein, überhaupt nicht.
Ach, nicht?
Wir hatten auch Steine aus Plastik, hatten wir nämlich. Und mein Enkelsohn hat auch Steine aus Plastik, die das ist so ein bisschen das Upgrade. Die
Sie
sind bunt
doof. Sie
und
sind
man
doof,
schussert Frau Meisendrath. Dann damit.
Ich find das unmöglich, wie Sie sich hier über die alten Leute, die es besser wissen als Sie, erheben. Und dann ist es immer so, na?
Dann sage ich einfach, ja, okay.
Sagen Sie es nicht.
Okay.
Sagen Sie es nicht.
Okay.
Vorsicht.
Okay.
Hier ist ein Generationenkonflikt, der kurz davor ist zu schwelen.
Okay, Kriegsgenerationskind.
Na gut.
Sie haben ja keine Ahnung, Sie sind von gestern, nicht wahr? Mit Ihren Steinen.
Ja, natürlich.
Wir haben jetzt Plastiksteine, Sie die Laserschießen, nicht wahr?
Und wirklich?
Was?
Sie haben gut lachen,
ja.
Frau Meisendrath. Sie mit ihren, wie alt sind Sie eigentlich? Mit Ihren, sagen wir mal, 65 Jahren. Da möchte ich mal sehen, wie Sie gucken, wenn Sie auch 86 sind. Hier kommt ein Text, diesmal dürfen Sie ziehen, obwohl Sie so vorlaut waren.
Es lichten sich langsam die Reihen. Jetzt kommt 12. Verena okay 220, also von Verena Schmidt.
Sie ist okay.
Sie ist echt okay.
Sie ist sehr okay.
Wir haben sie mal getroffen und sie war okay.
Sie war mehr als okay. Sie liest einen Großteil unserer Texte, obwohl sie das gar nicht müsste. Vielen Dank an dieser Stelle an Verena Schmidt. Gelesen von Margit Heumann, nehme ich an. Ich weiß das aber nicht, das müssen Sie mir dann sagen, Herr Archivar.
Misanthropisches Osterfest. Ich sehe meine Familie nie. Irgendwie höre ich die auch nie, spüre sie auch nicht, ehrlich gesagt. Und Familienfeste, kannst mal scheuchen mit. Das ganze Jahr sehe ich keine einzige Fratze oder hör wat von denen. Aber Ostern, denn kommen sie an mit, na, wie wär's denn mal wieder Tantchen? Tantchen. Tantchen Uli hat ja nen Schrebergarten mitten Mang, ne Perle im Grünen. Leider mit Tantchen Uli drinne. Und da könne man ja so super Osternester verstecken. Mit so ein Zeug, auf das ich echt nicht stehe. Das sind keine Smarties. Das sind ein Smartphone und so ein unschnieket andere Zeug. Ah, so eine kleine Zartbitterteile gefüllt mit einem 1A Eierlikörchen. Das wäre was, wenn ich mal vorstelle. Wie die Kleinen plagen mir durch das junge Gemüse und Kräuter und Blumen rumkrakehlen und trampeln. Kiek mal her und ich hab auch noch wat. Mal ganz abgesehen vom edlen Anbau hinten links. Und denn wollen sie für jede Salatstück Kräuterchen und gefundene Eierscheißerchen bejubelt werden. Ihr könnt jetzt schon aus der Haut fahren. Wenn ich dran denke, knarzen die Federn von meinem Campingstuhl extremst. Auf die Musik hören. Die spiegeln mein Gefühlsbild wieder. Und denn kommen mal wieder die Bilder von den kleinen Zartbittereiern, gefüllt mit Eierlikörchen in den Sinn. Ah. Weißt du was, Family? Ich hab nen frisch vertikutierten Rasen, den kann keiner betreten und Wasser ist auch abgestellt. Jed ja nisch bei Tantchen Uli. Und Ei drüber.
Ja, das war wohl ein Text, der letzten Monat liegen geblieben ist.
Schade eigentlich.
Ja, wie schön.
Schade also, eigentlich.
Schöner Text.
Ja, wirklich.
Über Ostern.
Ja, über Ostern. Passend.
Könnten wir auch wieder mal eine... Nee, Moment.
So, Herr Eisenbart, die Sendung rast mit 12 Meilenstiefeln
ja.
Hinaus nach Delaware in den Graben, wo sie aufgrund ihrer unglaublichen Fähigkeiten,
ja.
Sich selbst die Seele aus dem Leib schwitzt, im Stuhlkreis und...
Ich komme gar nicht mit, wenn sie so viele Bilder aufeinander
pflücken. Was ich sagen will, Stapel. Eisenbahn, jetzt hören Sie mir doch mal.
Was denn?
Was ich sagen will.
Sagen Sie doch.
Es war ein wundervolles Jahr mit Ihnen.
Oh, danke schön. Mit Ihnen aber auch.
Wir haben ganz vergessen, Silvester zu feiern.
Richtig.
Was haben Sie denn so gemacht?
Ja, ich habe schon gesagt, ich war zu Hause und habe mir ein bisschen Dinner for One angeguckt. Ach, ja, mag ich ja ganz gerne, so dieser englische Humor.
Was ist Dinner for One?
Das ist das mit dem, Sie wissen schon, mit dem Löwenbaby, das da...
kenne ich nicht.
Das ist im... mit dem...
Eines Tages wird all das dir gehören.
Genau.
Ach so.
Und dann...
Das habe ich, aber...
Der Onkel und das Warzenschwein dann... Sie sollten auch mal wieder ins Kino gehen.
Sie sollten mal was Normales an Silvester machen. Vielleicht sind Sie deswegen so verkorkst, weil Sie einfach nichts
aber
Normales
Aber Sie kennen machen. Den Film, Dinner for One. An dem Wasserloch.
Ja, Wasserloch, sehr gut.
Unter dem Meer. Unter dem Meer.
Das ist das Beste immer.
Ja.
Ja.
Und, ne, und dann... Toller Film, wirklich. Und, und Sie wissen schon. Und dann...
Dann dauert es immer gar nicht mehr lang. Und dann kommt es nochmal.
Ich wollte doch eigentlich nur sagen, es war sehr schön mit Ihnen. Es war gedeihlich. Wir haben viel Spaß gehabt. Ja, wir haben
viel Spaß. Auch auf den vielen großen Bühnen
dieser
Welt.
Richtig, wir waren ja in der Republik unterwegs, nicht wahr? Wir waren,
ja.
Wir waren im Z-Bau, in Nürnberg waren wir.
Wir waren in Johannes.
In Nürnberg, in Johannes waren wir. Dann sind wir gleich rübergefahren, quer durch, also wirklich auf die andere Seite der Stadt,
ja.
zur AEG. Das ist ja schon fast...
wir waren sogar... im Theater, aber auch davor.
Richtig, im Staatstheater.
Auch in Nürnberg.
In Nürnberg. Und also, wir haben quasi alles gesehen.
Eigentlich
haben wir alles gesehen.
Haben Sie Nürnberg gesehen? Hatten Sie Zeit, ein bisschen die Stadt anzugucken?
In den Umbaupausen konnte ich mir zum Beispiel einen kleinen Dönerteller beim Donatello holen.
Schön.
Und das war relativ lecker.
Ja.
Und aber Sie wissen ja, wie das Tourleben ist. Wir hatten ja auch einen kleinen Bus gemietet.
Ja.
Man hat so wenig Zeit, nicht wahr?
Sie mich nicht mitgenommen haben mit dem Bus. Ich musste mit meinem kleinen Auto hinterherfahren.
Naja,
schön
ja
mit dem Bus.
Ich hatte ja die Kulissen dabei, nicht wahr?
Stimmt.
Wir haben das ja auf Eis aufgeführt im zweiten Halbjahr.
Das war toll, ja.
Und
Radio Z Sommerfest on Ice in der Desi. Das war toll.
Ja, nur als kleiner Rückblick, das wollte ich schon mal sagen, wir haben viel geschafft.
Ja.
Und wenn wir so weitermachen, dann ist nächstes Jahr vielleicht kommen wir...
Was ist so Ihr Ziel für 2020?
Mein Ziel ist, ich war ja etwas unterwegs im Internet die letzte Zeit.
Ja.
Und ich habe mir jetzt so einen Proteinshake besorgt.
Ja.
Und ich werde jetzt ganz viel pumpen gehen, habe ich mir vorgenommen. Und dann werden Sie mal schauen, wie meine Transformation aussieht, wenn ich Sie dann hier, da kommen Sie mir nicht mehr so blöd dann. Ich habe gesagt, 2 Kilo pro Tag. Also pro Woche Muskelmasse Aufbau habe ich mir mich eingeschrieben. Da war so ein Formular, wo mir ein Mann gesagt hat, du kannst das auch schaffen. Und die meisten Leute haben einfach das falsche Mindset. Und ich habe mir jetzt das richtige Mindset zugelegt und werde jetzt starten meine Transformation.
Ja, das wäre doch mal, ein richtig guter Werbespruch für Radio Z. Mindset. Viele haben das falsche Mindset. Wie wäre das? Wollen wir das dem Bert Berlin verkaufen?
Ah, ja, gerne.
Der kann es dann weiterverkaufen an die Chefs vom Radio Z. Wollen wir es machen?
Ja, machen wir.
Sie haben das falsche Mindset.
Wir brauchen einfach nur das richtige Mindset.
Das wäre gut.
Ja, das wäre gut.
So, wir das machen, das ist Ihr Ziel.
Das ist meine Vorsätze, meine Transformation, dass ich
hier im dritten Stock hochtragen können.
Richtig, genau. So richtig...
das finde ich gut.
Ich will zum Dings werden. Ne? Versteh mich schon. Und dann kommt mir keiner blöd mehr hier. Wenn ich hier über den Gang schreite und... hier jeden Tag 12 Eier essen, habe ich gesehen, rohe Eier.
Aber über den Gang schreiten sie jetzt schon, als würden sie jeden Tag 12 rohe Eier essen. Und das muss aufhören, Frau Meisendraht. Ich habe gestern hat der Bert Berlin mich wieder angeschrieben, dass das nicht geht.
Was, mit den Eiern?
Dass sie hier so rumlaufen und immer so den Leuten den Bizeps zeigen. Das schüchtert doch die Leute ein. Die wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht.
Ich muss doch flexen.
Das muss aufhören, Frau Meisendraht. Mein Ziel für 2020 ist, dass wir endlich, dass wir hier eine Klimaanlage endlich einbauen ins Studio, dass wir noch besser aufnehmen können, dass wir aber gleichzeitig alle anderen Leute aus Radio Z rausschmeißen, weil die außen immer so laut sind.
Die Klimaanlage braucht ja auch Platz, nicht wahr?
Ja.
Okay.
Und natürlich Kulturhauptstadt, dass wir zwei das ja, im Alleingang. Sie können uns auch helfen, Herr Doktor.
Ja, das werde ich versuchen. Ich gebe mir die größte Mühe. Sie sprachen ja von großen Bühnen. Und ich glaube, die Bauern mit den rechtsradikalen Transparenten, von denen Sie vorhin gesprochen haben.
Ja, zwei waren das, zwei Bauern von die, 5000.
Die hatten sich vertan, die wollten eigentlich ins Olympiastadion fahren.
Das kann sein.
Weil da sind sie nämlich willkommen.
Da sind sie willkommen, ne? In Berlin im Olympiastadion. Beim großen Festival.
Im Berliner Olympiastadion. Da finden ja immer die besten großen Demokratiefestivals.
Ganz
da.
Toll, das wissen wir ja. Da kann man sich mit
schon,
auf seinen...
Schon seitdem das gebaut wurde, sind da die größten Demokratiefeste gefeiert
das
worden.
Das ist richtig. Da gibt es sogar Filmaufnahmen von. Von diesen tollen Festen, die im Olympiastadion. Warum sind die da wohl willkommen? Diese zwei Bauern aus Erlangen-Höchstadt?
Ich glaube ja, ich habe entsprechend das im Internet gehört.
Dann wünschen wir gute Fahrt auf jeden Fall und vielleicht können wir da so, hier kommt ein vorletzter Text. Wollen Sie vielleicht mal ziehen?
Ich ziehe einen Text von
ja?
Alexander Gerst über Marius Geitz.
Fantastisch.
Hartes Training. Mitten dort im Nichts. Muskelaufbau. Viel zu viel Gewicht. Feine Sahne. Die gibt es hier nicht mehr.
Wenn nur dieser Traum.
Wenn nur dieser Traum.
In mir. Nicht wär.
Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne mehr wie Alexander Gerst sein.
400 Kilometer.
Weit nach vorn.
Ein kleines bisschen Druck.
Dort in den Ohren.
Ohren ganz entspannt.
Im Sitz zurücklehnen.
Ich kann jetzt erstmal nicht mehr
zurückgehen.
Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie mehr wie Alexander Gerst sein.
Manchmal ist es einsam.
Ich denke, ich schaffe es nicht mehr.
Ja, manchmal frage ich mich auch.
Wie komme ich nur hierher?
Ja, doch, dann reiße ich mich
ganz schnell wieder zusammen.
Ich pack meine 7 Sachen
und schau dich im Fernsehen an.
Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne mehr wie Alexander Gerst sein. Ich möchte so gerne 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 wie Alexander Gerst sein.
Yes.
Ja, großartig. Vielen Dank an die schöne Kapelle Leiden.
Das war ein Mantra, oder?
Ich glaube schon.
Also das sind die Dinger, die man im Krankenhaus immer zum Ausmalen bekommt.
Ja, die mit so einem Zentrum, ja, wo man von dem aus mal nach außen wegmalt. So, da dreht man ganz schnell das Blatt, richtig, und dann hält man so mit dem
Tintenklecks. Richtig, dann sind kleine Farbtöpfe dabei und dann am Ende ist so ein Dalmatinerhund zu sehen,
ja,
wenn man richtig ausgemalt.
Und am Schluss klappt man das zusammen und der Tintenklecks, der sieht dann so aus wie ein bisschen wie ein Rorschach-Test. Und Malen nach Zahlen heißt dieses schöne Spiel.
Ja.
Oder eben Mantra.
Ja.
Mantrala.
So, dann können wir die Gehsteige hochklappen langsam?
Ist ja, das, richtig.
Ist es soweit?
Richtig, ich schau mal auf die Uhr. Es ist fast 18 Uhr. Das heißt, es kommt jetzt im Anschluss die Strafzeit. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, können Sie ins Internet gehen.
Richtig, eisenbadmeisendraht.com.
Vielen Dank, Herr Dr. Tock.
Ja, das ist mir sehr gern geschehen. Ich bin für den Kuchen hier und das hat sich gelohnt.
Na gut.
Also, dann
bedanken
wir uns bei unserer Zuhörerschaft, unserer werten Zuhörerschaft. Ich spiele noch einen Endjingle.
Ja, vielen Dank für die vielen tollen Texte.
Das war ein kleiner Jingle für Sie.
Dafür haben Sie jetzt die Flöte mitgebracht.
Die Flöte,
das hat sich ja wirklich gelohnt. Vielen Dank. Der letzte Text ist von Fabian Lente.
Und es handelt sich dabei um einen Romanauszug.
Oh,
hoppla.
Hoppla.
Da sind wir sehr gespannt. Tschüss.
Die Gefahr, liegen zu bleiben, wenn man keinen Grund mehr sieht, aufzustehen, ist immens. Das Erkennen des Sinnlosen hat schon viele in einen Abgrund gestürzt, der tiefer war, als sie es sich jemals hätten vorstellen können. Der erste Schritt nach oben wäre Einsicht und Akzeptanz, so empfiehlt es zumindest Camus, aber selbst dazu habe ich keine Lust. Die Schläfrigkeit tausender Nächte zieht an meinen Lidern und ich weiß nicht, wie viele Tage mir noch bleiben, um zu schlafen. Es geht nur darum, die Waagschale aufzufüllen, sei es mit Schlaf, Essen, Rauch oder Sex. Das Leben beharrt ständig darauf, am Leben zu bleiben und es zwingt dich dazu, solange es kann. Ich gehe die Sache trotzdem erst einmal langsam an, schalte den Fernseher ein und bleibe liegen. Gerade haben die Wintersport-Weltcups begonnen. Biathlon, Skispringen, Rodeln, Eisschnelllauf und so weiter. Norwegen liegt gerade im Biathlon, 4x6 Kilometer Staffel der Damen vorne. Aber auch die Schweiz und Deutschland befinden sich unter den ersten 10. Aber warten wir ab. Nach dem ersten Schießen ist alles anders. Ich tue hier gerade so, als würde ich etwas davon verstehen. Doch in Wirklichkeit verstehe ich überhaupt nichts. Eigentlich fasziniert mich nur ihr Wille zum Sieg und ihr Durchhaltevermögen nach einem Sturz oder schlechter Trefferquote und wie sie alles dafür tun, um ihr Bestes zu geben. Ich beweise meine Ausdauer im Liegen. Tatsächlich tue ich gerade nichts anderes als das und es wäre falsch zu behaupten, dass ich mich dabei nicht anstrengen würde. Das Liegen verlangt, anders als man es sich vielleicht vorstellen mag, ein überaus hohes Maß an Disziplin und Willensstärke. Allein die Bewerkstelligung des stündlichen Drehens und der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Liegefiguren, ohne sich zu verlegen, was durchaus schlimme Konsequenzen in Form von Rücken- oder Knieproblemen nach sich ziehen kann, erfordert viel Übung und Aufmerksamkeit. Auch die Gefahr unkontrollierter Nahrungsaufnahme ohne den Ausgleich ausreichender Bewegung kann schnell zu Übergewicht und einer Palette tödlicher Krankheiten führen. Der geeignete Ort spielt dabei selbstverständlich auch eine Rolle. Nicht überall lässt es sich unter optimalen Bedingungen liegen. Ich denke da immer an eine eigene kleine Insel in der Mitte eines Sees. Ich besäße ein altes Ruderboot, mit dem ich einmal in der Woche ans andere Ufer führe, um frische Vorräte zu kaufen. Ich hätte ein kleines Haus mit Garten, einen Hund und zwischen dem Gemüse anbauen genügend Zeit, um zu liegen. Das Leben wäre erträglich, bis es auf natürliche Weise endet. Hier, auf dieser alten Matratze, zwischen Fernseher und Fenster, sind die Voraussetzungen weit weniger gut. Ein frühzeitiger Tod wäre die einzig richtige Belohnung, aber so einfach ist das nicht. Wie auch immer, Deutschland wurde Vorletzter und ich bezweifle stark, dass ich heute aus einem Nickerchen noch etwas Produktives zustande bekomme.
Sally, was? Die alte schläft.
Was? Ich heiße Megan.
Die ist eingeschlafen. Das war so langweilig.
Das war so. Ich bin eingeschlafen. Bist du schon am Saugen? Schnell.
Oh. Ja, dann nimmst du den Bollerwagen.
Ja, dann zieh es ab.
Wie bitte, was?
Ja, ja, Mutter, und was machst du denn da?
Harry?
Nee, ich bin's. Charlie. Dein lieber Sohn, Prinz Charles.
Was ist denn los? Wo seid ihr denn alle?
Wer? Ich? Ich bin doch ganz alleine mit dir, Mutter. Was machst du denn? Liegst du auf dem Kanapee mitten am Tag? Was ist denn da los?
Ja, ist denn mein Radio gekommen schon vorbei heute?
Was für ein Radio? Hier, jetzt nimm mal hier die Kelle und mach mal nochmal. Ich hab ein kleines Missgeschick bei mir.
Wie siehst du denn eigentlich aus? Junge!
Tut mir leid.
Was ist das denn?
Ja.
Menschenskinder. Sauerei.